Ja, hallo.
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 Okay, hast du was, mit dem du anfangen möchtest?
Ja, also ich habe ein paar kleine Themen, die ich irgendwie mal ansprechen wollte, die ich in letzter Zeit mir irgendwie mal aufgeschrieben habe, die ich mir für den Podcast aufgehoben habe und nicht mit dir privat besprochen habe. Jetzt mal was, Kleinigkeit, irgendeine Farbfirma, also die Wandfarbe macht oder die, ja doch, ich meine Wandfarben und Farben kreiert für so Farb. Ja, so Farbkarten, was soll ich meine? So, wenn man eine neue Farbe auf den Markt bringt und die können dann von Designern benutzt werden,
Okay.
hat jetzt Period Red als Farbe rausgebracht. Und ich dachte dann erst, naja, also soll das jetzt Perioden normalisieren oder soll das das in den allgemeinen Sprachgebrauch mit aufnehmen? Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich es eigentlich blödsinnig. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich finde es irgendwie unsinnig. Weil also erstens würde ich behaupten, dass die Farbe nicht die Farbe vom Periodenblut hat, weil Periodenblut hat ja unterschiedliche Farben auch alleine schon, unterschiedliche Rottöne bis hin zu Brauntönen, je nachdem. Also so rotbraun, deswegen, und
Die
das ist ein
meinen
recht helles Rot.
Period wie Periode,
Ja.
nicht Period
Nee,
wie
nee, nee, es geht.
Period Film.
Nee, 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 es geht wirklich Period wie Periode, Menstruation.
Okay.
Nein.
Weird.
Ja, ich kann es seltsam. Aber okay, gut. Das wollte ich erwähnt haben.
Ich habe einen New York Times Artikel gelesen, wo es darum geht, was. Es ist jetzt schon länger her, ich habe hier nur meine Stichpunkte. Die habe ich auf Englisch. Also ich muss sie gerade spontan ein bisschen übersetzen. Aber da ging es darum, was Heteroehen von Homoehen lernen können. Und ich fand das sehr interessant. Die haben sich, also der Artikel hat angefangen, indem sie den Stresslevel verglichen haben. Und der Stresslevel von einer Hetero-Frau oder von einer Frau, die in einer heteronormativen Beziehung ist, wir wissen nicht, ob sie hetero ist, aber also von einer Frau in einer Ehe mit einem Mann, ist am höchsten. Das Stresslevel von einem Mann in der Ehe mit einer Frau und einer Frau in der Ehe mit einer Frau ist gleich hoch. Und den wenigsten Stress haben Männer, die eine Ehe mit Männern haben.
Wirklich?
Ja.
Ich hätte gedacht, dass das niedrigste Stresslevel Frauen haben, die in der Ehe mit einer Frau sind.
Vielleicht sind Ansprüche einfach dann sehr gering oder. Aber die haben das auch teilweise, dann ging es darum, worauf das so zurückzuführen ist. Und also dass das Stresslevel von Hetero-Frauen in einer Hetero, also Ehe oder also in einer Ehe mit einem Mann höher ist, liegt zum Beispiel auch viel an Housework, also an den Hausarbeiten. Und da stand zum Beispiel, also in einer Studie von 1999, das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen alt schon wieder,
Ja.
aber da ging es darum, dass ein Mann, also der noch nie geheiratet hat, dass er, sobald er heiratet, seine Hausarbeit durchschnittlich um 3,5 Stunden die Woche reduziert, wenn er heiratet. Und eine Frau, die heiratet, also erhöht ihre Hausarbeitszeit um die gleiche Menge. Oder hat damals zumindest.
Liegt es dann, also da damals liegt es wahrscheinlich daran, dass die dann erst zusammengezogen sind, wahrscheinlich, oder?
Ja, die sind dann erst zusammengezogen
Ja.
und dann ja. Ach, du meinst, ja, das hat jetzt.
Nee, aber ich meine, also, weil sonst würde eine Ehe schließen, also wenn du zusammen wohnst und dann heiratest, würde das ja sonst irgendwo keinen Sinn machen, dass du plötzlich dann deine
Ja.
Hausarbeit erhöhst.
Und überraschenderweise, obwohl, naja, wir haben ja auch dieses TikTok-Ding gesehen mit dem, sobald die verheiratet waren, Mann und Frau, die sich mit dem Sandwich.
Das hatte nichts mit verheiratet zu tun.
Waren die nicht dann verheiratet?
Nee.
Also es ging darum,
Ein
dass.
Paar, die beide ungefähr die gleiche Arbeitszeiten hatten, also ähnlich viel gearbeitet haben, haben immer abends zusammen ihr Mittagessen für den nächsten Tag gepackt. Und wenn einer von beiden mal mehr Zeit hat, hat er das für den anderen mitgemacht und vice versa. Dann hat der Mann mitbekommen, dass bei ihm auf der Arbeit die Frauen der anderen, seiner Kollegen, seiner männlichen Kollegen, für die ihr Mittagessen machen. Und dann ist er zu seiner Freundin gegangen abends und hat zu ihr dann gesagt: Weißt du, die Männer von den die bekommen ihren Lunch gemacht bei mir, mit denen ich arbeite. Warum machst du nicht einfach meinen Lunch? Und dann hat sie halt gesagt, nein, und das ist jetzt 2 Jahre her, und sie hat seitdem nie wieder für ihn Lunch gemacht, weil sie es unverschämt fand, dass sie sagt, das ist auch kleinlich von ihr irgendwo, also so eine Reaktion zu haben, aber sie sieht das nicht ein, wenn man die gleiche Belastung hat sozusagen, warum sie das allein aufgrund ihres Geschlechts machen sollte.
Und da ging es nämlich auch nochmal darum, dass anscheinend verheiratete Frauen. Also sie haben jetzt nochmal, sie haben noch mal Frauen und Married Mothers und Single Mothers, also verheiratete Frauen und Single Frauen verglichen. Oder Mütter in dem Fall, ja. Frau heißt ja nicht Mutter,
ja.
Mütter verglichen. Und verheiratete Frauen verbringen trotzdem mehr Zeit mit Hausarbeit.
Das kann ich mir vorstellen. War das auch, weil du so irgendwo aufwärts sozialisiert wirst? Also selbst ich habe das irgendwo in mir. Ich habe das Gefühl, dass ich die weiten, auch wenn dem nicht so ist, aber ich habe das Gefühl, ich muss die weiten Teile des Haushalts machen. Ich fühle mich dafür verantwortlich. Aus irgendeinem intrinsischen Grund fühle ich mich dafür verantwortlich. Und ich habe ein schlechtes Gewissen teilweise, wenn jemandem was auffällt, wenn jemand was macht und mir das mitteilt, dass er das gemacht hat, habe ich das Gefühl, ich stehe dann in der Schuld der anderen Person, obwohl die genauso Teil des Haushalts sind wie ich.
Das ist weird.
Ja. Es ist auch seltsam. Aber es
ja. Es hat auch was damit zu tun, wie du aufgewachsen bist.
Wahnsinn.
Ja, hier stand noch drin, dass also in heterosexuelle Eltern oder heterosexuelle Eltern, dass sie in der Regel so diese typischen, also Tasks wie sich um die Kinder kümmern oder Wäsche oder den Abwasch als ein Paket sehen, was sie halt ihrem Partner geben. Also als Rolle der Frau.
Ja.
Und in einer homosexuellen Beziehung gibt es halt weniger Stereotypen. Das heißt, du musst generell eine Absprache treffen.
Ja. Da ist keiner.
Überraschenderweise gibt es in einer Beziehung zwischen Frau und Frau und Mann, gibt es nicht den Mann und die Frau.
Ja. Auch wenn manche das vielleicht behaupten möchten. Ja. Oder das erfinden, also finden möchten, wer was ist dort.
Und 74% von gleichgeschlechtlichen Paaren teilen die Kinderbetreuung oder die Kinder. Routine Child Care. Also einfach.
Ja.
Ja, sich um die Kinder zu kümmern.
Verantwortung.
Die Kinderverantwortung. Und nur 38% von Straight Couples. Ist krass. Ist wirklich, wirklich anders. Und Gay Male Couples, also
ja.
Schwule Männer, na, also als Pärchen, teilen, also haben wohl einen ähnlichen Prozentsatz vom Stay-at-Home-Parenting wie heterosexuelle Paare. Das fand ich interessant.
Okay.
Also wenn sie
ja.
Kinder haben, nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Das stand hier auch nicht, also who knows. Und naja, dann wurde nochmal drüber geredet, dass es generell mehr um Kommunikation geht. Alleine auch schon beim Sex.
Mhm.
Also ich meine,
ja.
worauf stehst du, ist ja zum Beispiel schon so ein...
Auch da homosexueller Sex, sei es lesbisch oder schwul, nicht so sehr... Also ja, das ist auch irgendwo in Medien repräsentiert und besonders wenn man queere Medien konsumiert, schon irgendwo Thema. Aber es ist trotzdem, habe ich das Gefühl, offener und abhängiger von den Personen. Du hast weniger, gegebene Strukturen, denen du folgst sozusagen. Das ist offener. Und deswegen bedarf das halt mehr Kommunikation. Vielleicht bist du deswegen einfach Kommunikation mehr gewöhnt.
Und anscheinend wird mehr Zeit mit Kindern verbracht. Also ein Paar von zwei Männern verglichen mit einem, also beziehungsweise wie viel Zeit, also eine Frau in einer heterosexuellen Beziehung verbringt mehr Zeit mit den Kindern als ein Mann in einer heterosexuellen Beziehung, aber ein Mann in einer homosexuellen Beziehung verbringt genauso viel Zeit wie eine Frau in einer heterosexuellen Beziehung mit den Kindern.
Okay.
Und so kommt es dann wohl zustande, dass in einer homosexuellen Beziehung, also ich glaube, hier ging es halt viel um Männer, also wirklich viel mehr um Männer in einer homosexuellen Beziehung als Frauen. Vielleicht ist es weniger, also
ja.
Gibt es da weniger Studien zu, aber da hieß es, dass mit einem Kind, von zwei Männern, das mit dem 3,5 Stunden am Tag verbracht wird, im Schnitt. Und mit einem Kind von Hetero-Eltern 2,5 Stunden. Und für eine Stunde ist schon ein Unterschied.
Ja. Ja. Wenn man von also 2 oder 3 Stunden redet, das ist ein großer Unterschied prozentual.
Ja. Auch so jeden Tag. Ja. Das sind 7 Stunden die Woche mehr.
Hm.
Ja, das war's an sich. Also okay. Der ging noch länger, der Artikel, der war auch nice, New York Times. Aber ja. Hast du noch was?
Ja, Also wir haben jetzt über homosexuelle und heterosexuelle Ehen gesprochen. Das passt irgendwo ein bisschen dazu. Beziehungsweise zur Heterosexualität. Wenn wir ein nicht-binäres Geschlechtersystem haben.
Ja.
Also nicht nur Frau-Mann, sondern nicht-binär mehr als
ja.
das. Oder sogar ein Spektrum. Kann es dann Heterosexualität geben?
Ah, okay. Also, warte, nochmal die Frage.
Also, wenn wir in einem nicht-binären Geschlechtersystem leben,
ja.
kann es dann Heterosexualität geben? Weil Heterosexualität baut ja auf einem binären System auf.
Ja und nein. Also
ich meine, das ist auch wirklich als Diskussionsfrage.
Nee, also ich, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, okay, was wir unter heterosexuell auffassen, ist ja eine Beziehung von einem Mann und einer Frau.
Mhm.
Und wir reden hier von
einer gegengeschlechtlichen Beziehung.
Ja, aber, also ja, man sagt theoretisch gegen, aber wenn wir es nicht als gegengeschlechtlich, weil gegengeschlechtlich impliziert ja. zwei, sondern wirklich, wenn wir das als Mann und Frau definieren, dann ja. Gegengeschlechtlich hätte ich gesagt, nein. Was ist denn gegengeschlechtlich von Intersex?
Ja.
Das macht es halt in Anführungszeichen kaputt.
Ja.
Also das ist die Idee davon. Dementsprechend, ja, auf der anderen Seite würde ich dann eher mal die These aufwerfen, wenn wir Sexualität als ein Spektrum betrachten, okay?
Mhm.
Und links ist heterosexuell, rechts ist homosexuell. Das habe ich mich letztens auch nochmal gesehen.
Mhm.
Ist es doch wahrscheinlich, dass die meisten Leute in die Mitte fallen würden.
Ja. Also wenn wir auf einem Strahl, der ein Spektrum ist, uns bewegen.
Ja. Dann müsste ja eigentlich Heterosexualität und auch reine Homosexualität viel seltener sein, als wir es eigentlich annehmen.
Ja. Ist mit Sicherheit auch so.
Ist mit Sicherheit auch so. Und
ich nehme nämlich an, wenn wir Menschen von vornherein ab dem Kindergarten besser aufklären würden und offener mit Themen wie Sexualität umgehen würden und unsere Medien etwas anders aussehen würden, hätten wir einen viel größeren Teil an nicht-heterosexuellen Menschen.
Bestimmt. Alleine wenn Nicht-Heterosexualität mehr aussehen würde wie eine Entscheidung. Also auch wie eine gleichwertige Entscheidung. Also ja. binär, also impliziert ja auch immer schlechter. Also dass eins von beiden schlechter sein muss.
Ja.
Und ja, wir also die das heißt ja immer, die Heterosexualität ist ja so viel sozial anerkannter als die Homosexualität. Das macht die Homosexualität automatisch schlechter.
Ja.
Und folglich, da man Heterosexualität, wenn man es hier auch schon betrachtet, als einen Punkt ganz links auf diesem Strahl betrachten würde, dann ist natürlich alles, was rechts von diesem Punkt liegt, abwegs von der Norm und auch schlechter.
Ja, aber ich glaube, das
könnte. In der Betrachtung.
Ja, auch. Aber allein dadurch, dass Heterosexualität die Norm ist, das ist das, mit dem wir aufwachsen, das ist unser Default. Du musst dann ja erst rausfinden, dass du abweichst von den Normen. Also in der Regel gehst du ja davon aus, du wirst erzogen, dass du die Normen sein solltest und bist.
Und gewillt sein, auch das zu präsentieren.
Ja.
Also, weil im Mittelfeld haben wir ja dann auch alleine in der ersten Hälfte quasi, hätten wir ja Leute, die eher in Richtung gegengeschlechtliche Beziehungen neigen würden.
Ja.
Und bis zu einem 50-50-Split.
Ja.
Okay.
Obwohl, das ist jetzt ja also ein sehr kleines System, da fallen viele Sexualitäten ja
total raus. Ja, total. Aber wenn wir es nur alleine mal das betrachten, dann ist ja die, ich will nicht sagen Verlockung, aber also die ich hätte mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit recht hoch, in einem so auf Heterosexualität gezielten System, dass du dich eher dafür entscheidest, einen gegengeschlechtlichen Partner zu haben.
Ja.
Und ganz ehrlich, Liebe und Beziehung, auch eine Beziehung, ist irgendwo eine Entscheidung.
Ja, Beziehung ist definitiv eine Entscheidung.
Denn es gibt Liebe auf den ersten Blick, aber ich würde halt auch mal sagen, richtige Gefühle kommen ja auch erst, wenn du mit jemandem Zeit verbringst und du kannst dich ja entscheiden, mit wem du Zeit verbringst und wem du auch deine Zeit gibst.
Mhm.
Und wenn du sagst, ich habe, wenn dann nur, wenn überhaupt nur Sex mit, also wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen, der sagt, okay, ich habe, wenn überhaupt nur Sex mit Männern, höchstens, und meine ganze Beziehungsenergie und romantische Energie und auch meine sexuelle Energie trotzdem gebe ich Frauen.
Okay.
Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass deine Beziehung mit einer Frau anfangen wird, sehr hoch.
Ja, aber also wenn er nur Sex mit Männern hat.
Nee, also im Sinne von, dass er mit einem Mann nur Sex in Erwägung zieht, nicht mehr.
Ah, okay, ja.
Das ist nicht nur im Sinne von, er hat nur Sex mit Männern, sondern nur im Sinne von...
Okay, ja, das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Okay, aber gut, es gibt hier auch Leute, die das tatsächlich nur so wollen. Es gibt also, wenn du jetzt hier...
Ja, klar. Und aber als was präsentiert denn deine Beziehung am Ende oder als was präsentierst du dich dann? Du musst es ja auch, dass dich jemand, da geht es ja auch um Wahrnehmung in unserer Gesellschaft. Und also ist ja tatsächlich so. Denn wenn wir sagen, wir haben das Gefühl, dass es viel mehr Leute gibt, die nicht nur heterosexuell sind, dann müssten wir das ja sehen, um da einen Gegenbeweis zu haben. Und wenn es Leute nicht nach außen tragen, nicht darüber reden wollen, wenn es nur im stillen Kämmerchen passiert, dann ist klar, dass unsere Gesellschaft so heterosexuell rüberkommt.
Ja. Aber auch allein, weil bisexuelle Menschen oft wenn sie in einer hetero aussehenden Beziehung sind, nicht mehr als bisexuell gelten. Teilweise bewusst, weil sie das dann, weiß nicht, weil das für sie vielleicht zu Problemen führt, aber auch andersrum, weil sie so nicht mehr wahrgenommen werden. Das verfälscht ja auch dein Bild.
Ja, klar.
Auch pansexuell und so weiter.
Musst du übrigens ein bisschen lauter reden, ne?
Ja.
und ja, abgesehen davon. Ich meine, das Gleiche gilt ja auch für dann hätte ich nämlich nochmal diskutiert, okay, jetzt sind wir in der ersten Hälfte des Spektrums. In der zweiten Hälfte kannst du ja auch nochmal sagen, okay, in vielen Teilen der Welt, auch wenn Homosexualität nicht mehr akzeptiert ist, auch in deinem Land auch teilweise kriminalisiert ist, dann trägst du das, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nach außen trägst, auch nochmal geringer. Und dann wirkt die Welt auch wieder noch heterosexueller. Und, dann gibt es ja auch noch diesen Abschnitt von 60-40-Split. 60%, also nicht, dass man von Prozentzahlen da immer reden kann, aber 60% homosexuell, 40%. Ich weiß, du bist immer bisexuell, aber im Sinne von, zu was du dich mehr angezogen fühlst. Sagen wir, du fühlst dich ein kleines bisschen mehr als Mann zu Männern hingezogen als zu Frauen. Dann ist es trotzdem fast gleich.
Wenn wir dann binär sprechen wieder.
Ja, wenn wir auch wieder dann nur binär sprechen. Also das ist ja wirklich gerade eine irgendwo binäre Diskussion geworden. Deswegen kann ich mir diese Idee von der rein heterosexuellen Welt halt so erklären. Oder von der maßgeblich heterosexuellen Welt.
Ja. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist einfach doch sehr, sehr, also die allgemeine Gesellschaft, wir reden jetzt nicht von der, also wenn man zur Queer Community gehört, taucht man ja in so eine Subkultur ab. Aber die allgemeine Gesellschaft ist trotzdem so heteronorm, dass es, glaube ich, fast nicht möglich ist, dass ausreichend Menschen verstehen, dass sie eigentlich vielleicht nicht heterosexuell sind. Und ich glaube, das ist das maßgebliche Problem.
Ja, klar. Klar, Verständnis spielt da auch noch mit rein.
Aber auf der anderen Seite, wenn wir wirklich es so weit schaffen würden, dass wir in einem nicht-binären System leben, dann würde sich das, also das würde ja zwangsläufig auch zu einem Schiff führen dabei.
Okay, von was reden wir? Also was ist gerade nicht-binär?
Nicht-binäres System ist also auch, wenn wir wirklich offenkundig von Transfrauen, Transmännern, das heißt nicht, dass das keine Männer und keine Frauen sind, aber wenn wir, wenn das ein viel größeres Thema ist, wenn das viel größer, viel mehr als in einem Geschlechtersystem akzeptiert ist, wenn wir mehr Fokus auch auf Intersex-Menschen haben, wenn wir Non-Binary mehr akzeptiert haben, also mehr Teil unserer Geschlechterwahrnehmung sind. Okay. Aber auch wenn wir weggehen von diesem binären System im Sinne von, dass wir, wie wir auch bei Maskulinität darüber gesprochen haben, dass wir mehr zu einem Strahl gehen, dass man sehr feminin sich zeigt oder sehr maskulin sich zeigt, aber dass das weniger mit deinem biologischen Geschlecht zu tun hat, sondern mit
mehr deinem Geschlecht. Trennung von Sex und Gender, ja.
Auch, ja. Aber da wir Sex und Gender noch nicht richtig trennen, im Sprachgebrauch im Allgemeinen.
Also du willst quasi einfach sagen, okay, wenn wir uns auf einem Spektrum bewegen, ich fühle mich zu Maskulinität hingezogen, ich fühle mich zu Femininität hingezogen.
Ja.
Und dann.
Und wenn auch, wenn du nach deinem Geschlecht gefragt wirst, nicht einfach nur Frau-Mann-Thema sind, sondern auch, dass wirklich eine komplett legitime Antwort ist, eine Antwort, die auch jemand erwartet, dass man nicht binär sich einordnet. Weißt du, was ich meine? Wenn wir den Punkt in der Gesellschaft erreichen, dass. Wie soll ich das ausdrücken? Dass. Weiß nicht, dass es nicht mehr nur diese zwei Alternativen gibt. Nicht, dass es das nicht in einem Fragebogen schon mittlerweile teilweise mal gibt, aber dass es wirklich, wenn Menschen sich über Geschlecht austauschen, dass auch Transpersonen und nicht-binäre Personen genauso Teil des Diskurses sind.
Okay, du möchtest sagen, dass dann jemand sagen kann, ich bin Transmann.
Ja, und das ist absolut kein Thema.
Okay. Und wo spielt das jetzt wiederum mit in Heterosexualität und Homosexualität mit rein?
Dass wenn du mehr Offenheit für Geschlecht hast, also
okay.
für deine Geschlechtsidentität, spielt das ja irgendwo auch mit deiner Anziehung. Wenn du damit mehr konfrontiert bist und darüber mehr nachdenkst, wenn du weggehst von dieser starken Einschränkung Binarität, dann wächst du weniger mit diesem Default-Setting auch von Heterosexualität.
Nicht unbedingt.
Ja, nicht unbedingt.
Also, weil Sexualität und, also Gender und Sex sind ja jeweils voneinander getrennt. Wir können das eine normalisieren ohne das andere.
Ja, aber ich.
Du würdest sagen, ja, das impliziert das. Aber auf der anderen Seite würde ich dann schon wieder sagen, es gibt auch Transfeindlichkeit in der Queer-Community. Weißt du, den Umkehrschluss kann man daraus nicht ziehen. Ja,
nee.
Deswegen heißt das nicht, also du kannst auch einfach einen Hetero-Kerl haben, der sagt, ja, ich knall auch Transfrauen, sind ja Frauen. Okay, der kann trotzdem eigentlich bi-neugierig sein und das nicht ausleben, weil er sagt, aber ich knall nur Frauen. Und knallen finde ich jetzt auch wieder einen ekelhaften Begriff. Ja. Aber der kann dann sagen, nö, nur Frauen. Und nur die sich als solche identifizieren.
Ja.
Und auch also weiblich präsentieren. Per se.
Ja, mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich, dass wenn wir nicht nur binär denken, dann weiß ich mal. Kriegst nicht mehr ganz zusammen, was mein ursprünglicher Gedanke war.
Weil von da springst du ja nicht unbedingt auf die Anziehung.
Nee, aber wenn wir nicht binär denken, dann fällt hier dieses Gegensätzliche weg. Weißt du, was ich meine? Wenn es kein binäres, also wenn wir nur von gegengeschlechtlich reden, dann fällt das weg.
Ja, aber dann ignorieren halt einfach Leute alles, was dazwischen fällt.
Ja.
Das, also dann müsstest du ja noch normalisieren, dass, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal eine Anziehung zu Non-Binary.
Mhm.
Dass du sagst, ja, Non-Binary-Person finde ich auch sexuell anziehend.
Ja.
Das impliziert es ja nicht. Du müsstest dann normalisieren, müsstest auch normalisieren, dass, also, ja, du möchtest sagen, wenn wir Non-Binary akzeptieren, dann normalisieren wir auch, dass jemand Non-Binary, also mit Non-Binary-Personen zum Beispiel zusammen ist, die Person datet.
Nee, ich glaube, mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich zu sagen, dass, wenn das System nicht binär ist, kannst du nicht von gegengeschlechtlichen Beziehungen reden, weil es gibt dann kein Gegengeschlecht mehr.
Ja, aber, also,
und dann müsste jeder irgendwo, also in diesem utopischen Szenario, müsste jeder ein Coming-out haben und sich tatsächlich Gedanken machen. Es geht mit unserer Generation nicht mehr.
Nö, auch, also Gegengeschlechtlichkeit ist dann trotzdem, haben wir trotzdem einen Cis-Mann, der sagt, nö, ich stehe nur auf Frauen. Und sagt dann halt damit auch.
Aber das darfst du ja auch.
Ja, aber sagt dann halt, ja klar, aber das, also das sagt schon trotzdem, Frauen sind für mich Transfrauen und also Cisgender-Frauen. Ja. Dann bist du trotzdem in einem heterosexuellen Konstrukt.
Ja, aber ich möchte das ja nicht. Nee.
Also, dann impliziert das trotzdem für ihn Heterosexualität. Die Definition von Heterosexualität wird ja dadurch nicht in irgendeiner Form. Bleibt gleich.
Jein, aber wenn du. Also ich meine jetzt wirklich so weit weg von wo wir gerade sind, dass wir fast vergessen, dass es für uns historisch ist, dass es Heterosexualität gab in dem binären System Mann-Frau. Weißt du, was ich meine? Es ist utopisch. Ich weiß. Und dann hast du eine spezifische Anziehung zu spezifischen, nennen wir es, Kategorien von Geschlecht. Und dann ist es weniger die Norm als deine spezifische Zuordnung.
Es wirkt sich trotzdem in meinen Augen absolut nicht auf Sexualität aus.
Okay.
Ist absolut von Sexualität her getrennt.
Naja.
Deswegen sehe ich die, ich verstehe die Verbindung, du sagst, möchtest sagen, wenn wir Offenheit haben, haben wir mehr Offenheit, auch, also Offenheit haben in Bezug von unserer Gender-Definition und welche Gender wir akzeptieren, haben wir auch eine Offenheit in Bezug zu, welche Sexualitäten wir akzeptieren. Mhm. Aber da das eine nicht das andere implizieren muss, würde ich das halt...
Ja. Ja, schon. Aber ich dachte, wenn du einfach nicht mehr von heterosexuell... Also, weil das nimmt dem ja auch irgendwo den Normcharakter, wenn das so eine einfache Ja-Nein-Regel ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du nur zwei Geschlechter hast und du hast das... Also die heterosexuelle Anziehung, die gegengeschlechtlich ist, die... Das ist, was sein soll, sozusagen.
Aber wir also pressuren ja auch, also muss man ja zumindest sagen, wir pressuren ja auch alle Geschlechter trotzdem in Mann-Frau-Raster.
Ja.
Stimmt, Non-Binary wird ja, also auch wirklich nur von Gender, also welches Gender, also welches Geschlecht, welches du präsentierst.
Ja.
Darum geht es ja gerade. Also Intersex ist ja dann in Anführungszeichen nicht relevant.
Wieso?
Ich also hätte jetzt von meiner Auffassung bezieht sich doch Intersex eigentlich nur auf, also auf deine Genitalien.
Ich dachte, das kann auch deine Identität sein.
Ja, hätte gedacht, dass, also wenn du dich als weder Mann und Frau identifizierst, dass es mehr Non-Binary bedeutet.
Ich glaube, also ich würde denken, dass Intersex von Non-Binary irgendwo abweicht. Weil du,
ist nicht das gleiche wie Non-Binary, aber also Non-Binary ist ja dann, also Intersex kannst du ja auch sein und als Frau präsentieren. Deswegen würde ich Intersex auf Genitalien, also...
Okay, ich dachte, das hat auch irgendwo was Identitätsstiften oder so, irgendwo, dass du dich vielleicht tatsächlich...
Naja, dein Sex, deine, wirklich, wenn wir jetzt wieder auf biologische Genitalien drunter brechen, ist ja auch Identitätsstiften.
Ja.
Aber das hat nicht unbedingt was damit zu tun, als was du präsentierst.
Ja und nein. Also ich glaube, also du musst ja nicht. Ja gut, dann ist das vielleicht, dann wirkt es vielleicht wie Non-Binary. Schwierig.
Ja, das wäre halt auch nochmal die Frage. Das würde ich, glaube ich, auch, also das können wir auch einfach nicht beantworten. Das würde mich auch mal interessieren, auch einfach von der. Du willst ja quasi eigentlich sagen, okay, das hat auch was mit der, wenn sich das auf, also wenn sich unsere Definition von Intersex auf deine, also hier sagen wir, also wenn wir das jetzt auf Genitalien beziehen, okay, wenn sich das auf deine Genetik auswirkt, dann kann das sich ja auch in deinem Gesicht und wie du aussiehst quasi widerspiegeln. Ja. Dann kannst du sagen, ich präsentiere Intersex, möchtest du sagen. Aber das heißt ja auch irgendwie, ich präsentiere als weder Mann noch Frau. Ich präsentiere als nicht-binär, ich präsentiere als non-binary.
Ja, aber ich dachte, vielleicht kannst du auch irgendwo so ist natürlich nicht wieder, ganz weiblich, aber
ist ja wieder eine Definitionsfrage. Ja klar, aber dann ist es ja wieder so,
mehr weiblich als nicht-binär, also weiß nicht.
Ja, aber also nicht-binär heißt ja auch nicht ein 50-50-Split.
Nee, ich weiß, weiß ich wirklich nicht.
Deswegen, ich hätte jetzt gesagt, nicht, also non-binary, nicht-binär bezieht sich wirklich auf auch wie du dich fühlst quasi. Und Intersex heißt ja auch wieder nicht, dass du dich, also dann müsste es ja nochmal eine Abgrenzung geben zwischen Intersex im biologischen Bereich zu Intersex im Gender-Bereich.
Ja.
Denn du musst, also du kannst dich ja auch als Frau fühlen.
Ja.
Obwohl.
Ja, ja.
Du nicht biologisch weibliche Genitalien hast. Also nur.
Ja.
Und dementsprechend würde ich das halt, also macht das jetzt schon von irgendwie keinen Sinn, was ich meine, deswegen.
Ja, kann sein.
Und ja, die Frage wäre, eigentlich möchtest du dann gar nicht auch sagen, wenn wir non-binary normalisieren als ich fühle mich zu non-binary angezogen, was das mit Heterosexualität macht. Vielleicht.
Ja, auch, aber
Weiter Bogen.
Ja, nee. Ich glaube, was ich eigentlich meine, ist wirklich zu komplex und zu erklären und zu utopisch. Tatsächlich. Okay. Weil wir also wirklich dafür uns so weit weiter bewegen müssen.
Wir sind halt einfach, wir sind halt nie auf einem Spektrum. Ja. Wir sind auch, also wenn wir auf einem Spektrum sind, sind wir momentan halt nur in einem Spektrum zwischen links, rechts, Mitte.
Ja.
Ist kein richtiges Spektrum.
Nee.
Alles, was wir haben ja, also wenn wir, haben wir, wir haben Mann, Frau, Non-Binary, theoretisch. Mhm. Und dann fällt Trans irgendwo dazwischen. Und, also für viele Leute im Kopf.
Ja.
Und ist halt.
Ja.
Obwohl eigentlich ist es ja also Mann, Frau, Non-Binary. Und da wir auch also Non-Binary benutzen als diesen generellen Begriff für alles dazwischen.
Ja.
Oder auch wie viele Leute gerne im Deutschen sagen, das dritte Geschlecht.
Ach, das hasse ich, das macht mich wütend. Spricht dafür, dass du besonders ungebildet bist in dem Bereich.
Und dementsprechend, ja, ich fände es definitiv interessant, wenn wir, wenn wir auch wirklich Non-Binary Gender Expression.
Mhm.
Wenn das tatsächlich richtig, richtig normal wäre, dann wäre es ja auch richtig, richtig normal, sich dazu angezogen zu fühlen. Und ja, das macht natürlich was mit Heterosexualität. Wenn beispielsweise es ganz normal ist, dass du dich, ist jetzt blöd als Beispiel, aber dich nach Frau, also mit Vollbart angezogen fühlst.
Ja.
Das macht natürlich schon was mit dem Konstrukt von Heterosexualität. Dann gibt
es keiner dabei mit der Wimper zuckt.
Ja, ja.
Das, also das Maßgebliche sagt, ja, daran ist, dass es wirklich
ja
so normal ist, wie jede, also jede heute akzeptierte Person, Beziehung.
Ja.
Weil es wird hier immer noch gezuckt, sogar wenn man von einer homosexuellen Beziehung spricht. Das hat immer noch eine Reaktion bei Menschen.
Ja. Nee, ja, dann klar.
Ja.
Aber
ich weiß, deswegen sage ich utopisch. Aber
nee, deswegen, aber ich, also, deswegen habe ich aber auch nochmal diskutiert, also ja. Trennung von Sex und Gender, ja. Hm. Hattest du noch ein Thema?
Ja, ich habe noch andere kleine Themen, aber ich würde
zu uns mit dem Hauptthema anfangen. Wow.
Ja.
Unser
Hauptthema heute ist Consent.
Ja.
Ja.
Hast du eine Consent-Definition für uns?
Also Consent im Deutschen heißt ja Zustimmung. Also das ist unsere Zustimmung und in der Regel sprechen wir dabei von Sex oder sexuellen Handlungen. Aber eigentlich kann man da von ganz anderen Sachen auch noch sprechen. Also man muss dann bei allem, was in deinen persönlichen Raum eindringt, dich angeht, was mit dir passiert, was von dir gewollt wird.
Dein körperliches Selbstbestimmungsrecht unter anderem.
Ja, auch dein emotionales ja irgendwo.
Ja.
Musst du, wenn das eigentlich, wenn wir uns anständig verhalten wollen, musst du da zustimmen, bevor das mit dir passiert.
Das bedarf einer Einwilligung.
Genau.
Also und wenn wir da jetzt mal logisch drüber nachdenken, also eigentlich hat dich niemand anzufassen und egal wo, egal wie, also absichtlich, wir reden hier auch von Absicht, dass nicht jemand fällt in dich rein.
Ja.
Also Consent bezieht sich ja irgendwie immer auf
eine Absicht,
also eine beabsichtigte Handlung und mit dir quasi. Also alles, was dich involviert als Handlung. Ja.
Aber das bezieht sich auch auf Umarmung oder auch, habe ich mir überlegt, auch eigentlich, wenn es um Hilfe geht, zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, ob brauchst du Hilfe, dann fragt er ja nach deinem Consent, ob er dir helfen kann.
Klar.
Nach deiner Zustimmung. Und es ist auch relevant, weil mancher möchte, also wenn man was aufheben muss oder so, dann will man das lieber alleine auch aufheben.
Kann ich dir helfen?
Genau.
Ja.
Und natürlich, manchmal sieht man das, das ist auch eine Abwägung. Dann. Man sieht ja auch die Körperreaktion von der Person darauf, wenn du auf sie zukommst. Aber generell ist es durchaus relevant, Menschen zu fragen, ob sie zu dem zustimmen, was mit ihnen passiert.
Klar.
Sonst nimmst du ihnen ihren Freiraum.
Das ist genauso wie dich dein Arzt ja eigentlich Sachen fragen sollte, bevor er was mit dir macht.
Ja.
Ein Abstrich.
Mhm.
Irgendwas.
Ja.
Also.
Mhm. Du reißt ja nicht den Mund einfach jemanden auf und also hältst ja dieses Wattestäbchen halt.
Ja. Jo.
Okay, dann habe ich noch mehr informiert und mir Gedanken darüber gemacht. Wie sollte denn Zustimmung ablaufen? Was muss das beinhalten?
Ich hätte jetzt mal gesagt, und ich finde, das divergiert, aber ich würde jetzt mal sagen, Consent kann verbal und nonverbal sein.
Mhm.
Und impliziert aber auch eine Eindeutigkeit.
Ja.
Und eine Unmissverständlichkeit.
Mhm.
Das bedeutet also, dass und natürlich auch also du musst mental auch anwesend sein, um Konsens zu geben. Und auch in vollen geistigen Fähigkeiten sein, um Konsens zu geben.
Ja. Also ich habe mir noch aufgeschrieben.
Und wir sprechen hier nicht von rechtlich, wir sprechen tatsächlich hier von, wie sollte das eigentlich sein?
Ja, idealerweise. Also Consent, Zustimmung sollte informiert passieren. Also du weißt tatsächlich, was hier passiert.
Auch zu was du consentest.
Genau.
Ja, klar.
Dann frei, also Consent, Zustimmung zählt nur, wenn du die tatsächlich frei aus freien Stücken gibst. Nicht, wenn du unter Druck gesetzt wirst oder mit irgendwelchen Konsequenzen rechnest, wenn das passiert. Aber das ist keine tatsächliche Zustimmung.
Ja, also so ein bisschen wie also die Kriterien, die wir an eine demokratische Wahl setzen.
Ja. Dann ist Zustimmung reversibel, das heißt, du kannst sie zurücknehmen.
Klar.
Wir sagen klar, aber natürlich, also für manche Leute ist es vielleicht nicht eindeutig, leider. Also wenn du am Anfang, zum Beispiel, wenn du mit jemandem rummachst und dann währenddessen dir überlegst, ich will jetzt nicht mehr, dann darfst du das zurücknehmen.
Auch eine einmalige Zustimmung ist nicht eine Zustimmung für immer. Wenn ich einmal einwillige, jemanden zu küssen, willige ich nicht ein, immer jemanden zu küssen, unter allen Umständen.
Ja, genau. Und eine Sache, die ich auch noch relevant finde, Consent gilt auch für Kinder. Kinder müssen auch zu Handlungen zustimmen, die mit ihnen passieren. Natürlich gibt es manche Situationen, da müssen Eltern über ihre Kinder bestimmen. Das geht da nicht. Also ein Kind darf nicht auf die Straße rennen. Das geht nicht, wenn ein Auto dort kommt. Dann muss ein Elternteil das Kind zurückhalten zum Beispiel.
Oder auch Sachen, die Kinder nicht verstehen können.
Ja, genau.
Eine Impfung.
Ja,
ein Arztbesuch.
Wenn es keinen informierten Consent geben kann, dann zählt das nicht. Aber ansonsten auch ein Kind. Du darfst ein Kind nicht einfach umarmen, weil es ein Kind ist. Es muss auch seine Zustimmung dazu geben. Das ist selbstbestimmt in der Hinsicht.
Und aber da würde ich jetzt nochmal dazu sagen, wenn wir jetzt Consent mal bei alltäglichen Situationen betrachten, das sind ja so Sachen wie einen Freund umarmen, deinen Partner küssen, solche Sachen.
Mhm.
Da würde ich jetzt mal sagen, im Idealfall gibt es da mindestens mal nonverbalen Consent.
Mhm.
Und nonverbaler Consent ist auch, also beinhaltet für mich dieses Warten vorm Handeln. Also du kannst ja auch, wenn du jemanden umarmen möchtest, kannst du deine Arme ausbreiten.
Mhm.
Jemand das sagt, das
zumindest
in Deutschland weiß jeder, das beinhaltet, darf ich dich umarmen? Du guckst eine Person an und die Person muss dann reagieren im Sinne von, macht sie ihre Arme auf für dich.
Also geht auf dich zu und geht nicht von dir weg.
Ja. Irgendwas in der Richtung. Also ich finde, das ist, oder auch, wenn du jemanden küssen möchtest, Blickkontakt, du machst dieses typische...
Ja, aber ich finde immer eine gute Daumenregel ist so ein bisschen, dass jemand auf dich zukommt, anstatt von dir wegzugehen.
Ja.
Du siehst ja immer so ein kleines Stück...
Aber das hat auch, also ja klar, aber in der Regel, wenn du das siehst, bist du schon so nah an jemandes, also persönlich im Freiraum, dass es zu spät ist. Also wenn sich jemand zurückbewegt, ist es ja eine Reaktion, also du musst ja auch reagieren können.
Ja.
Wenn jemand schnell auf dich zurennt, um dich zu umarmen, was ja auch gerne mal passiert, dann hast du ja nicht die Zeit. Deswegen meine ich, da muss eine gewisse Pause sein, damit du eine Entscheidung treffen kannst. Im Idealfall.
Wenn du jetzt so langsam auf jemanden zukommst, also du gehst ja nicht so ganz ruckartig auf jemanden zu in der Regel, sondern du gehst ja...
Da Umarmungen oft Begrüßungen sind oft freudig und Begrüßungen sind oft schnell.
Ja.
Es läuft niemand in der Regel langsam auf sich zu, um sich zu umarmen auf entgegengesetzten Seiten von einem Blumenfeld.
Ja, nee. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie viele Leute du so auf einem Blumenfeld umarmst.
Nee, aber du weißt, was ich meine, das ist eine typische Filmszene. Wo ich dazu nochmal anmerken würde, also wir haben nichts gegen Umarmung und wir haben nichts gegen, dass man Zuneigung zeigt und ich finde, das sollte man auch tun. Es geht eigentlich nur darum, dass man von da mal darüber sprechen kann, was eigentlich oder inwieweit eigentlich im Alltag in deinen generellen Raum eingegriffen wird durch soziale Konventionen, die wir einfach akzeptieren. Also es ist ja irgendwie interessant, dass wir es okay finden, dass auch also ich finde auch Corona ist sowas, das bringe ich dann nochmal zum Nachdenken über auch besonders alltägliche soziale Interaktionen an. Mhm. Denn viele davon sollen wir nicht mehr tun. Wir sollen uns nicht die Hand geben, wir sollen uns nicht umarmen und Küsschen links, Küsschen rechts sollen wir und auch Küsschen auf den Mund sollen wir jetzt nicht mit jedem machen, also erst recht nicht.
Ja.
Und ich habe jetzt zum Beispiel auch in vielen alltäglichen Situationen mitbekommen, dass da eigentlich deine Zustimmung oft fehlt. Oder auch dir zumindest sozial suggeriert wird, dass du deine Zustimmung da geben musst, was es ja schon zu einer nicht freien Entscheidung macht. Also es kommt schon jemand umarmend auf dich zu, in einer Runde von Leuten ist dann oft schwer, also ich finde es persönlich schwer dann zu sagen, nein. Ich möchte nicht. Nein, auch diesen Schritt zurückzugehen, den großen, und eine Person macht dann auch diesen Schritt vorwärts.
Man stellt damit immer bloß und das ist sehr unangenehm.
Aber eigentlich sollte man, also sollte das normalisiert sein, dass man das immer eigentlich fragen muss.
Ja.
Denn es hat eigentlich niemanden, also es hat niemand, egal wie gut man sich kennt, ein Anrecht, dich anzufassen.
Ja. Wenn du das nicht möchtest.
Ja, das impliziert es ja.
Ja, aber, klar. Aber ich finde auch, dass man das Recht hat, mehr darüber nachzudenken, möchte ich das jetzt?
Ja.
Und ich finde, es macht einen Unterschied für dein alltägliches Leben, wenn du dir öfter mal denkst, möchte ich, dass diese Person das jetzt mit mir macht? Weil oft lässt man sich da reindrücken und eigentlich will man das nicht. Also mir ging das oft so, dass ich dann irgendwelchen Körperkontakt von Leuten aushalten musste, auf den ich wirklich keine Lust hatte. Und
auch als Kind. Ich kann mich als Kind ganz oft daran erinnern, besonders Leute, die ich weniger kannte. Und ich meine jetzt zum Beispiel meine Großeltern. Ich habe die jetzt nur hier und da sporadisch mal gesehen. Mhm. So wirklich, lass es mal 12-mal im Jahr sein und das ist viel.
Mhm.
Ich meine, 12-mal im Jahr impliziert jeden Monat. Das ist für Großeltern irgendwie ein Besuch schon viel. Dass sich dann jemand also auch viel küsst und so weiter und umarmt und dich ganz fest an dich dran drückt und du kennst die Person nicht, ist als Kind immer ein bisschen komisch.
Ja.
Und ich wollte das oft auch wirklich einfach nicht.
Mhm.
Und ich finde, da sollte man wirklich nachfragen.
Ja. Und auch Kindern das beibringen, das zu artikulieren. Deswegen finde ich das nett. Ich habe es letztens gesehen bei jemandem, der hat darüber gesprochen, dass oder sie hat darüber gesprochen, dass sie ihren Kindern beibringt, nach Zustimmung zu fragen und auch Zustimmung zu geben oder nicht. Also zum Beispiel fragt sie ihre Kinder immer, darf ich dir beim Anziehen helfen? Oder darf ich dir beim Aussehen helfen? Darf ich dir beim Baden helfen? Und das klingt jetzt vielleicht nervig und unnötig, aber das bringt Kindern bei, dass das normal ist, Menschen zu fragen, ob sie einen Eingriff in ihrem persönlichen Freiraum möchten und aber auch zu sagen, nein, ich möchte das nicht.
Ja, ich wollte jetzt nochmal sagen, was du gerade auch gesagt hast, zeigt ja auch, dass man das nicht bei kleinen Handlungen tun muss. Du musst das nicht in der Schritt für Schritt Anleitung runterbrechen. Also auch wenn du mit jemandem Sex hast, musst du nicht sagen, also wenn das schon klar ist, auch wenn du wirklich, wenn du jemanden fragst, wollen wir Sex haben, dann musst du nicht nochmal fragen, darf ich dich küssen?
Mhm.
Darf ich deinen Arm berühren?
Mhm.
Darf ich jetzt, das geht auch, also das geht auch bestimmt, aber je nachdem, wie vertraut du mit einer Person bist, wenn du weißt, also zum Beispiel mit deinem Partner, man hat ein recht routiniertes Sexleben, wenn ich ehrlich bin. Also du hast...
Aber mir ist letztens auch gekommen, dass meine Freundin und ich uns richtig viel fragen. Also ich habe das nicht reflektiert, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir haben uns irgendwann, also das ist keine bewusste Handlung gewesen, will ich damit sagen. Also wir waren uns nicht so schlau, das zu tun, sondern es hat sich einfach irgendwie so, wir haben uns daran irgendwie gewöhnt, richtig oft zwischendurch zu fragen, möchtest du, dass ich das mache? Möchtest du, dass ich das mache?
Wenn das Sachen sind, die für mich nicht...
Nee, Sachen, die für uns eigentlich alltäglich sind. Also, weiß nicht, es hat sich... Aber das ist nicht mal seltsam. Es ist nicht auf so eine seltsame Art, sondern...
Ich will nicht sagen, dass das ist auch... Ich muss auch wirklich sagen, wenn das normal ist, ist das eh nicht seltsam.
Mhm.
Aber ich mache das bei Sachen, wo ich mir nicht sicher bin. Mhm. Und sobald ich mir in irgendeiner Form unsicher bin, frage ich auch nach. Bei Sachen, wo ich mir aber sicher bin, frage ich nicht.
Ja.
Also...
Nee, ja... Also deswegen auch, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie gut, besonders gut ist oder so, aber mir ist das letztens aufgefallen.
Ist auf jeden Fall interessant und ich würde auch sagen, ist auch nicht schlecht.
Ja.
Also muss man auch nochmal dazu sagen, wenn du jemanden vorher fragst, bevor du was machst, das Schlimmste, was er sagen kann, ist Nein.
Mhm.
Und dann bist du wenigstens, da ist die Person, auch wenn die Nein sagt, ist sie ja wenigstens froh, dass du es nicht einfach gemacht hast.
Ja.
Ist ja schon mal besser als gegen den Willen.
Also mir persönlich selbst Sachen, die ich, also so mehr oder weniger zu 85% der Zeit mag, gibt mir das oft die Möglichkeit zu sagen, heute nicht, heute hätte ich lieber was anderes. Und normalerweise, wenn die Person das einfach macht, würde ich das akzeptieren, weil ist ganz nett, aber ja, ich möchte jetzt gerade nicht so sehr, aber ich kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich kenne das. Für mich ist es aber auch oft so, muss ich sagen, ich bin das Teil, also zum Thema Consent, ich bin das teilweise so sehr gewohnt, dass also ich dann einfach angegrabbelt werde, dass meine erste Reaktion, wenn man mich fragt, eigentlich schon mal direkt Nein ist. Ich mir denke, ich habe jetzt wenigstens mal die Wahl, kann ich jetzt Nein sagen. Und dann denke ich nochmal drüber nach und dann entscheide ich mich teilweise nochmal um. Wenn ich dann nämlich eigentlich drüber nachdenke, also meine auch besonders, wenn ich gerade was mache, sagen wir, ich lerne gerade oder ich lese gerade was oder ich schaue gerade was und dann mein Partner kommt und sagt, kann ich dich küssen? Und kann ich dich küssen heißt in der Regel, können wir rummachen. Was dann oft heißt, aber ich fühle mich gerade geil, können wir nicht Sex haben.
Aber ist das nicht eher weniger ein Konsensproblem als ein Problem für deinen Partner?
Nee, ich wollte da gerade sagen, ja, das ist auch ein Konsensproblem, weil ich bin, also ich will nicht sagen, dass das ein Konsensproblem ist, ich will damit sagen, dass ich, wenn ich das gewohnt wäre, dass mich immer jemand fragt, ich auch mehr gewohnt wäre, in mich reinzuhorchen, ob ich das möchte. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich die Wahl habe, reinzuhorchen. Und bin dann oft eher gewohnt, dass ich sage, nee, jetzt nicht. Auch weil mich, also weil Consent ja dann auch bedeutet Artikulation.
Ja.
Und dann muss ja auch jemand erklären, was er eigentlich gerade von dir will. Und dann kann jemand sagen, kann ich dich küssen? Und dann kann jemand sagen, können wir rummachen? Oder jemand sagen, möchtest du Sex haben? Und das sind dann weiß auch jemand, was er von mir möchte. Ich weiß, auf was ich mich einlasse. Und das beinhaltet ja die Kriterien von Consent, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und dann kann ich mir tatsächlich überlegen, möchte ich das gerade, anstatt ich mir in meinem Kopf denke, okay, der möchte jetzt küssen, dann möchte der rummachen, dann möchte der Sex haben und dann verliere ich eine Stunde. Oder eine halbe Stunde. Und dann denke ich halt direkt nein, weil ich also habe keinen Bock auf die Diskussion. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, wenn man dann tatsächlich, also Consent nach dem
anständigen Prinzip ablaufen lassen würde. Wenn Consent normalisiert wäre und ich das und ich regelmäßig vor der Entscheidung stehen würde, dann wüsste ich auch mehr, was ich eigentlich gerade möchte. Weil ich es gewohnt bin, mich zu fragen, was ich will. Und das kennt man auch, also das kennt man auch von seinen Gefühlen, wenn man sich regelmäßig fragt, was fühle ich eigentlich gerade und warum fühle ich das, dann weiß ich auch ganz schnell, dann kann ich das besser und schneller. Und genauso ist es wie, möchte ich das gerade, warum möchte ich das, warum möchte ich das nicht? Das macht man ja dann auch.
Ja.
Und dann hast du diesen Reflexionsschritt so sehr in dir drin, dass es auch schnell geht. Dann ist das nicht ein großes Thema. Aber du solltest aber auch jemandem die Zeit geben, sich auch eine Antwort zu geben. Weil ich finde, oft ist das, also oft hast du bei Sachen nur die Zeit für ein schnelles Nein, statt darüber nachzudenken. Weil in der Regel rennt jemand auf dich zu, um dich zu umarmen, umarmt dich plötzlich von hinten, küsst dich plötzlich ins Gesicht, küsst dich plötzlich auf die Backe. Und du hast eigentlich keine Zeit, darüber nachzudenken, ob du es willst. Und alles, was du in dem Moment machen kannst, ist zu sagen, nee, gerade nicht. Und wenn ich die Zeit hätte und darüber nachdenken könnte, dann wüsste ich auch tatsächlich, ob ich das will oder nicht.
Ja.
Würde ich sagen. Ja. Und also man kann dazu jetzt sagen, das klingt hart und es klingt blöd und es nimmt einem die Spontanität weg und ist ja unsexy. Ich habe auch schon oft gehört, also ich habe auch besonders zum Thema Consent, weil ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr, ob es der war, von dem ich vorhin erzählt habe oder dieser wie redet, also ich habe auch einen gelesen, wie man mit Jungs über Sex redet. Und da ging es auch um Consent und da ging es darum, dass da meinte jemand, also die haben auch homosexuelle Jungs also dazu interviewt zu Consent und da meinte jemand, naja, aber also solange wir reden, ist es doch was Gutes. Das heißt auch, dass da jemand Interesse hat.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, Consent muss nicht unsexy sein, wenn es normal ist. Ich
finde Consent auch nicht unsexy.
Nee, aber also ich finde...
Consent ist unsexy, weil wir es nicht gewohnt sind, offen über Sex zu reden.
Und man muss dazu auch sagen, Consent macht, glaube ich, Sex auch besser, weil du dann gewohnt bist zu kommunizieren und dann hast du nicht mehr, wenn wir Consent in unserer Gesellschaft normalisieren würden. Stell dir vor, du schaust einen Film und da fragt jemand immer, wenn du einen Film schaust bei einer Sexszene, darf ich? Ist es okay? Solche Fragen. Ja. Kann ich? Und
oder möchtest du?
Möchtest du? Aber das sind ja alles also unterschiedliche Formulierungen, die das Gleiche eigentlich sagen möchten. Und dann hast du nicht mehr, weil ich finde, oft haben Leute ihre Idee, was guter Sex ist, von dem, was sie im Film und Fernsehen sehen. Ja. Und was dir da immer gezeigt wird, ist, diese zwei Leute, da wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben, du siehst diese Frau, die mit dem Kerl Sex hat und der Kerl weiß intuitiv alles, was die geil findet. Und die müssen nicht über Sex reden, weil erstens, es geht, also es ist sowieso geil, was mit der passiert. Und da muss nicht über Sex geredet werden. Und deswegen denken die meisten Leute, wenn du über Sex redest, ist das blöd.
Und auch dann stimmt ja was nicht, weil du musst ja darüber reden, du musst ja die Person ja instruieren.
Und dass es eigentlich normal ist, eine Person zu instruieren und dass du eigentlich nicht wissen kannst, worauf eine Person steht. Manchmal kannst du Glück haben und du weißt, also und es ist ja recht intuitiv, aber wenn du die Fähigkeiten hast, es zu artikulieren, dann kannst du auch eigentlich mit jeder Person guten Sex haben. Nochmal dazu. Und ich denke, das kommt tatsächlich, wenn du Consent gewohnt bist, dann hast du auch oft drüber nachgedacht, was du magst. Weil ich ja oft jemand gefragt hat, um die Zeit hat, das darüber nachzudenken. Und dann kannst du sagen,
was du in verschiedenen Situationen magst. Es ist ja nicht nur, es ist ja auch tagesabhängig oder situationsabhängig.
Und ich glaube dann, also mir fällt da auch ein Mädchen ein, die, also war es noch also während der Schulzeit, die man erzählt hat, dass sie in ihrer zweijährigen Beziehung mit ihrem Freund oder dreijährig nie gekommen ist. Und ich mir dachte, und ich sie gefragt habe, redet ihr über Sex und was du so magst? Ja, ich habe es versucht, aber nö, doch nicht. Und ich mir dachte, hast du auch wirklich was angesprochen? Weißt du überhaupt, was du selber magst? Nö. Und ich glaube, das passiert eher, wenn du, also eher nicht, wenn du gewohnt bist, über Sex zu reden und auch während dem Sex zu reden.
Ja.
Und darüber hinaus macht das auch tatsächlich, also Kommunikation während dem Sex ist eh so ungewohnt, dass viele Leute Dirty Talk richtig geil finden.
Ja, aber ich finde, wenn du dich nicht traust, mit deinem Partner zu kommunizieren, während du mit deinem Partner Sex hast, heißt das, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil du solltest dich vor deinem, also wenn wir jetzt nicht von einem One-Night-Stand, sondern von einem Partner reden, dann weiß nicht, dann würde ich, was heißt, da stimmt was nicht, aber das ist zumindest was, das definitiv Redebedarf hat, weil du solltest dich nicht vor deinem Partner schämen, die Person während des Sex Sachen zu fragen oder Sachen zu kommunizieren.
Ja, definitiv.
Natürlich hat es auch was mit deinem eigenen Selbstwert zu tun.
Ja, aber auch, also auch viel mit deiner eigenen, also auch Sicherheit, was Sex angeht. Wenn du absolut keine Ahnung hast, wie welche Sensations du magst, wie du Sachen magst, dann ist Kommunikation auch nur, wenn du, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, bist ein Mädchen und du masturbierst nicht, du hast dich da noch nie selber auf die Art angefasst und jemand anderes macht das nur bei dir.
Ja, aber dann ist immer noch eine Antwort, also wenn du dich sicher mit deinem Partner fühlst, kannst du immer noch sagen, ich weiß es nicht.
Klar.
Ist vielleicht aber dann, nicht direkt hilfreich, aber es ist auch nicht hilfreich. Also es ist auch nicht
und,
hilfreich.
Nee, aber und alles, was du sexuell erkennst, ist irgendwie unangenehm. Dann gehst du einfach davon aus, es ist irgendwie unangenehm. Du bist dann einfach so, und du willst ja auch jemanden, also wir wollen ja Männer auch nicht verletzen, weil wir haben ja gelernt, dass es für Männer sehr wichtig ist, die Frau zum Kommen zu bringen.
Ja, dann darf man ja nichts dagegen sagen.
Und dann spielt man das natürlich einfach vor. Und dann denkt der Mann, dass er das hinkriegt und dann kommt auch irgendwann die Frage, warum klappt denn das jetzt nicht? Klappt doch sonst immer. Und du willst nicht sagen, dass das nie klappt. Deswegen bin ich auch sehr dagegen, also vorzutäuschen. Hat niemand was von.
Ja, in der Regel. Es gibt auch Ausnahmen. Ich finde, es gibt Ausnahmen. Manchmal, also wenn du
weißt, warum können wir nicht kommen, einfach normalisieren?
Ja, oder so.
Also damit ist doch okay, nicht zu kommen. Dann sagst du halt, okay, ich konnte nicht. Ich finde.
Ja, das mache ich in der Regel. Ja.
Dann sagst du halt, sorry, ich kann nicht. Und das sollte ja, ist mir auch schon passiert. Also denke ich, sag ich auch, kann gerade nicht. Wir können später nochmal.
Ist ja kein Problem. Ich muss gerade über andere Sachen nachdenken. Ich bin müde, ich bin hungrig, whatever. Es gibt ja Gründe, weshalb man gerade nicht kommen kann.
Ja, und es sollte okay sein. Sex sollte auch nicht nur ums Kommen gehen.
Nee.
Da geht es um mehr.
Ja.
Also. Weil ich finde, kommen, also wenn du Sex, wenn sich Sex bei dir nur um Kommen dreht, geht es um eine Triebbefriedigung, dann geht es dir nicht um Sex mit der Person, dann geht es dir eigentlich nur darum, dich zu erleichtern.
Ja.
Und das ist ja irgendwo schade. Mhm. Weil Sex so viel mehr sein kann. Es kann beim Sex auch nur ums Kommen gehen. Und dann hast du vielleicht doch Sex mit, also nicht unbedingt der richtigen Person oder aus den richtigen Gründen.
Ja, obwohl es manchmal, finde ich, auch um einfach eine Erlösung geht, sozusagen.
Ja, ja, klar. Aber.
Nicht nur, also so.
Ja.
Ein Quickie, finde ich, zwischendurch ist okay auch.
Klar, klar, ja, klar. Aber im Sinne von, wenn du sagst, ich habe meinen Sex nicht genossen, wenn ich nie gekommen bin.
Ach so, nee, das nicht.
Das ist ja, wenn es dir nur ums Kommen geht, dann ist es ja sonst
dachst nur du, ne? Immer, ja.
Ja.
Nicht mal.
Ja. Ja, das
Wenn du noch was zu Kon- hast du noch was zu Konzern direkt?
Ich glaube nicht, wenn nicht, können wir nochmal zurückkommen auf Consent.
Ja, sonst würde ich über das Konzept von Space gerne reden. Und mit Space meine ich nicht das Weltall, sondern Platz und Raum. Metaphorisch und physisch.
Es ist Buffy. Ist Space.
Ja, also es ist jetzt kein offizielles Konzept, das irgendjemand mal publiziert hat, so viel ich weiß. Da sind wir. Das heißt, wir haben das erfunden. Das ist jetzt
blöd. Wir haben das nicht erfunden, aber wir haben es für uns entdeckt.
Wir haben das für uns entdeckt.
Ich habe es in der Terminologie noch nicht gehört.
Ich habe das so direkt von jemandem gehört. Weiß nicht. Vielleicht hat das, also mit Sicherheit sind Leute auch schon auf die Idee gekommen. Ich habe das so direkt nicht gehört. Okay, also ich würde das kurz mal, also meine Vorstellung davon erklären, wie man das, wie ich glaube, dass man sich das vielleicht vorstellen kann.
Ich kann ja nochmal ergänzen.
Genau. Und ja, genau. Also wenn man sich jetzt ein Puppenhaus mal vorstellt. Und im Puppenhäuser, da hat man ja oft Zimmer, da kann man reingucken von der Seite. Und wir können da jetzt reingucken, weil wir uns das jetzt vorstellen. Aber ja, also stellt euch mal ein Puppenhaus vor, da haben wir jetzt gleich große Zimmer. Und in jedem Zimmer, in jedem Raum dort ist ein Mensch. Und jeder Mensch hat seinen Raum. Und jeder kann in seinem Raum machen, was er möchte. Er kann ihn einrichten, gestalten, sich da ausleben. In seinem Raum. Man kann nicht in andere Räume, man soll nicht in andere Räume von anderen Personen, weil das sind deren Räume, außer man wird gebeten, in ihren Raum zu kommen. Man sollte eigentlich Interesse an seinem eigenen Raum haben, weil das ist der eigene Raum, da ist man, man geht ja nicht, man gehört nicht in andere Räume, man gehört in seinen Raum, das ist dein Platz, da hältst du dich auf und da sollte man Interesse haben, den schön zu haben.
Ich würde dazu sagen, stell dir mal vor, dein Raum wäre, also jeder Raum von jedem ist gleich groß, genau. Aber wäre auch unendlich groß. Dein Raum ist nicht winzig.
Nee.
Dein Raum ist, also du fühlst dich da nicht beengt, weil Puppenhaus klingt oft klein.
Ja.
Im Sinne von, du hast da Platz.
Ja. Das ist nur ein metaphorisches Puppenhaus.
Ja.
Weil wir sind da alle, wir sind alle in diesem Puppenhaus, in unseren eigenen Räumen, aber ja, wir haben da Wände, metaphorische Wände. Wir können nicht in den Raum einer anderen Person eindringen.
Mhm.
Aber zum Beispiel, wenn man sieht, dass jemand in den Raum einer anderen Person eindringt, kannst du dazwischen gehen und sagen, nein, du kannst nicht in deren Raum eindringen und dann kannst du wieder zurück in deinen Raum gehen. Wenn du nicht in deinem Raum bist, dann ist der ja leer. Der ist ungenutzt, der verkommt. Dann, es macht Sinn, an seinem eigenen Raum zu reden, zu arbeiten, weil das ist dein Raum, das ist der Platz, zu dem du gehörst. Das ist dein Raum. Und da du nicht in einen anderen Raum reingehen solltest, weil du damit den Raum einer anderen Person kleiner machst oder ihn wegnimmst, solltest du deinen eigenen Raum versuchen zu nutzen. Also.
Ich würde noch ergänzen, dass, also stell dir vor, auch im du kannst das Konzept übertragen auf alles, wo du dir vorstellen, also man kann das auf alles übertragen, wenn du dir vorstellst, dein Raum hört da auf, wo der Raum eines anderen anfängt.
Ja. Und du kannst machen, was du willst, solange du nicht in den Raum einer anderen Person eindringst.
Und in dem Fall übertragen wir jetzt das Konzept von Raum auf physischen Raum und auch auf psychischen, emotionalen Raum.
Ja. Also das fängt zum Beispiel damit an, also wenn ich jetzt von mir selbst spreche, also das ist ein Konzept, das ich gut finde, um sich da lang zu hangeln in seinem Leben, aber ich musste selbst auch dran arbeiten. Zum Beispiel, ich würde sagen, ich dringe in der Regel nicht direkt aktiv in den Raum von einer Person ein, sondern es passiert bei mir eher passiv, dass ich zum Beispiel die Straße lang laufe und dort Personen wahrnehme und dann entweder mit der Person, mit der ich zusammen die Straße lang laufe, über diese Person irgendwie kommentiere, ohne dass die Person es in der Regel hört, aber ich kommentiere ja trotzdem. Und oder wenn ich alleine die Straße lang laufe, habe ich einen Dialog in meinem Kopf über diese Person vielleicht. Eigentlich, da das keinen Nutzen hat, also in der Regel, was ich über diese Person kommentiere, bin ich nicht in meinem Raum aktiv. Ich bin irgendwo anders. Ich sollte eher meinen Raum, also.
Von der These her erinnert mich das an das Mindfulness, also Hörbuch, was ich mal gehört habe, wo es darum ging, dass wir eigentlich nicht urteilen sollen. Und man eigentlich urteilsfrei durch die Welt gehen soll.
Ja.
Und es stimmt ja auch irgendwo, immer wenn du, also bei Mindfulness geht es ja darum, in sich selbst zu ruhen. Und immer wenn ich über was anderes nachdenke oder über jemand anderen nachdenke, dann denke ich nicht über mich nach, dann gehe ich aus meinem Raum raus, aus meinem inneren Raum.
Und das heißt jetzt nicht über eine Situation reflektieren, sich Gedanken über etwas machen, sondern dieses unnütze Gedankenkreisen über Sachen.
Dieses einfache Kommentieren, auch alleine das Ganze vergleichen.
Ja.
Wie schneide ich im Vergleich zu anderen Personen ab? Wie wirkt die Person im Vergleich zu mir? Ist mein sozialer Stand, ist mein geistiger Stand, also wirklich schlauer als die Person, wirklich reicher als die Person, gepflegter?
Mhm.
Was interessiert dich das?
Ja.
Und ja, in vielen Fällen ist das natürlich auch wichtig und normal. Also sagen wir beispielsweise Sicherheit. Wie wirkt die Person auf mich? Ist ja ganz normal. Aber also solange du nicht das Gefühl hast, dass die Person gewalttätig ist, und das siehst du ja teilweise von weiter Entfernung, kannst du die ja eigentlich ignorieren. Das ist ja eigentlich das, warum wir so viel in die Welt hineinspähen, ist, um mögliche Gefahren zu entdecken.
Ja.
Und wenn da keine sind, dann kannst du die ja einfach lassen.
Ja.
Hat das noch was?
Ja.
Also
da wir ja alle in unseren Räumen sein sollten, und das ist ja irgendwo das Konzept von Freiheit, dass deine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Du kannst alles mit deiner Freiheit machen, was du möchtest, solange du niemanden damit einschränkst.
Wollen wir das mal physisch auseinandersetzen?
Gleich, ja. Und das impliziert irgendwo auch Meinungsfreiheit. Du kannst sagen, was du möchtest, bis du die Meinung einer anderen Person und die Freiheit einer anderen Person damit einschränkst. Was auch im Umkehrschluss heißt, dass Diskriminierung keine Meinung ist, weil Diskriminierung von Personengruppen aufgrund von irgendeinem Merkmal bedeutet, dass du deren Freiheit einschränkst. Deswegen ist Diskriminierung keine Meinung.
Gibt es dir nicht das Recht, sie selbst zu sein?
Ja. Und sie nehmen dir ja nichts, du nimmst ihnen nur etwas.
Ja. Das heißt zum Beispiel nochmal, du hast kein Anrecht darauf, keine Homosexualität in deinem Alltag zu sehen.
Ja.
Das ist kein Recht von dir.
Nee. Weil
du hast die Person ja sowieso nicht anzugucken.
Nee.
Du hast dich damit nicht zu befassen.
Nee. Wenn du in deinem eigenen Raum bist, kann dir das egal sein. Das heißt, wenn du nämlich so viel Energie und Aufmerksamkeit darauf projizierst, heißt das, du bist nicht in deinem Raum. Du bist so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, so sehr mit anderen Menschen beschäftigt, dass du dich nicht mehr um den Raum kümmerst. Dein Raum verkommt.
Wenn wir uns das Konzept von physischem Raum jetzt mal anschauen, bedeutet das tatsächlich wir reden ja gerne von meinem persönlichen Freiraum oder auch von der Distanz. Und es gibt auch dieses, wenn jemand, du merkst es ja teilweise auch schon, wenn jemand ganz, ganz nah an dich rankommt und dich nicht berührt, ist schon zu nah.
Ja.
Und jemand sollte eigentlich fragen, bevor er sich so dir nähert. Klar haben wir oft keine Wahl.
Mhm.
Wir haben teilweise mal einen vollen Bus, eine volle Bahn.
Also jetzt hoffentlich nicht. Aber
in deinem normalen Alltag, auch besonders Köpfe, du hast schon die Wahl, wie nah jemand mit seinem Kopf an dich rankommt.
Ja.
Und wir versuchen ja auch in der Regel maximalen Distanz zueinander zu halten, wenn wir ehrlich sind. Also oder setzt ihr euch in der Bahn immer neben Leute, wenn da egal wie viele Plätze frei sind?
Genau, so auch, genau, mein Gott. Ich finde das immer seltsam, wenn wir einen komplett leeren Bus haben, du sitzt da sind 10 freie Sitze und dann sitzt sich jemand direkt neben dich. Ich finde das immer.
Oder als Mann, wenn du am Stehklo pinkeln möchtest und da sind noch viele frei und jemand stellt sich ans Stehklo neben dir zum Pinkeln.
Ja, das ist komisch, oder?
Das ist komisch. Ja. Weil eigentlich sind wir es gewohnt, intuitiv anderen Menschen Raum zu lassen, weil wir unseren eigenen Raum wollen.
Mhm.
Und jeder möchte auch seinen Freiraum haben. Also kann man sich eigentlich nicht mit irgendeiner Rechtfertigung das Recht rausnehmen, in den Freiraum von anderen Personen einzudringen.
Ja. Weil du ja davon ausgehst oder das möchtest, dass man deinen Raum dir auch lässt.
Ja. Und viele Leute, finde ich, erklären sich auch bei physischem Raum. Beispielsweise, man hört ja auch oft Leute, die mit Gewalt aufgewachsen sind gewaltbereit.
Mhm.
Weil man es gewohnt ist, dass in seinen eigenen Raum eingedrungen wird, auch auf eine gewalttätige Art, nehme ich mir das raus, das bei anderen Leuten zu machen.
Ja.
Und wenn ich das bei anderen Leuten mache, machen die das wieder. Und das ist dieser typische Zyklus.
Ja, und ich finde deswegen das Puppenhaus schön, weil das heißt, jedes Mal, wenn du diese Raummetapher vom Puppenhaus, weil du verlässt deinen Raum damit. Und weil dein Raum nicht mehr schön ist. Und anstatt Energie da reinzustecken, dass dein Raum wieder schöner wird, den Leute auch kaputt gemacht haben.
Mhm.
Aber du hast viel mehr davon, diesen Raum wieder aufzubauen, auch wenn das schwerer ist und Überwindung kostet, ist das für dich viel vorteilhafter und natürlich auch für die anderen Menschen.
Deinen Raum wieder aufzubauen.
Deinen Raum aufzubauen, anstatt den Raum von anderen zu zerstören.
Klar. Auch, führt ja auch zu nichts. Du kannst auch, also ja, auch wenn du die gleiche Person zurückverletzt, das macht deinen Raum nicht sauberer.
Nee. Das macht beide Räume scheiße.
Ja.
Ja.
Ja, das klingt ja auch unlogisch. Also Vergebung und also auch einfach, ne, ist ein recht großes Ding. Vergebung hat ja was mit gehen lassen zu tun. Und ich bin nicht besonders religiös, aber ich denke in der Regel logisch. Und es gibt dieses nette Konzept von Ärger. Und Ärger im größeren Zusammenhang ist eigentlich eine sinnlose Emotion. Auch aus meinem Mindfulness-Hörbuch. Das ist nämlich, wenn du dir vorstellst, du hast einen schlechten Tag, du lässt es an einer anderen Person aus, die lässt es an einer anderen Person aus, die lässt es an einer anderen Person aus und so weiter.
Mhm.
Okay. Und jemand hat es an dir ausgelassen und deswegen hast du es mit einer anderen Person gemacht. Ist ja oft der Fall. Also wir sind ja oft nicht böse zu anderen Leuten, nur weil wir verschlafen haben. Grundlos. In der Regel, wenn man sich die Kette von Ärger anschaut, also wenn du den anschauen könntest, der war gemein zu mir, weil der gemein zu ihm war, weil der gemein zu ihm war, macht es eigentlich keinen Sinn mehr, auf irgendein Glied in der Kette sauer zu sein.
Nee.
Weil du kannst die Kette bis ins Unendliche zurückverfolgen.
Mhm.
Folglich verpufft dein Ärger. Dein Ärger ist eigentlich nur ein Tropfen in einem Meer von Ärger.
Ja.
Das ist wie ein Tropfen, der ins Meer fällt und dann kleine Wellen schlägt, die langsam ausklingen, verschwinden. Ja, das ist diese typische Ärgertheorie. Das Gleiche passiert in deinem Haus. Wenn du dich darauf konzentrierst, Ärger weiterzubringen oder auch Wut weiterzubringen, bringt es nichts. Trägt sich einfach weiter.
Natürlich ist das immer leicht gesagt. Es erfordert Arbeit. Aber es ist Arbeit, die sich lohnt, weil es macht keinen Sinn, Negativität immer weiterzutragen.
Das heißt auch, der Prozess des Reflektierens, des Weiterzuverfolgens, hilft da auch, muss man sagen. Also es verklingt nur, wenn du drüber nachdenkst, warum ist die Person eigentlich so, wie sie ist, die mich ärgert? Und dann stellst du fest, dass es eigentlich nicht deine Schuld ist. Mhm. Und dann drehst du deinen... Weil ich finde, Ärger kommt eigentlich auf Wut, so eine komische Wut auf sich selbst. Oder auch Wut auf die Situation und dann verpufft es.
Aber wenn zum Beispiel jemand dir immer wieder Ärger gegenüberbringt, dringt diese Person in deinen Raum ein. Und du hast definitiv ein Recht zu sagen, nein, du dringst hier in meinen Raum ein, du hast hier nichts verloren. Du hast es nicht zu tun, du hast dazu kein Recht.
Ja, klar.
Und damit zieht man wieder seine Wände seines Raums nach, sozusagen.
Ja klar, du kannst natürlich jemandem sagen, ist auch jedermanns Recht, zu sagen, nee, du hast mich, auch wenn wir jetzt mal, also du hast mich nicht zu schlagen.
Ja.
Deswegen haben wir auch Gesetze dagegen. Deswegen finde ich es auch sehr legitim, Leute anzuzeigen. Ja. Auch wenn es deine Freunde sind. Deine Freunde haben dich auch nicht zu schlagen.
Ja.
Auch nicht deine Eltern.
Nee.
Es ist okay, deswegen ist es ja gegen das Gesetz.
Und das Gesetz entschuldigt es auch nicht aufgrund von Freundschafts- und Verwandtschaftsverhältnis.
Ja.
Auch in der Ehe gibt es Vergewaltigung. Das ist genauso eine Vergewaltigung. Da hat jemand deinen Freiraum verletzt.
Und dementsprechend, ja, bring das wieder zurück auf Raum. Wenn du nicht möchtest, dass jemand ungefragt in deinen Raum eindringt, oder bring das wieder zurück auf Consent. Wenn du nicht möchtest, dass jemand ungefragt in deinen Raum, also in deinen Raum eindringt, heißt das aber auch, du musst fragen, bevor du in jemand anderes Raum eindringst.
Ja.
Und auch wenn wir hier, weil, also wir haben jetzt viel über Schlagen und Gewalt geredet.
Mhm.
Wenn wir jetzt mal den Kontext Fetisch oder SM damit reinbringen.
Ja.
Es hat viel mit Kommunikation zu tun. Also wenn du Fetische richtig machst, dann wird da ja auch vorher drüber gesprochen.
Ja.
Und auch, du hast immer die Wahl, Nein zu sagen.
Safe words.
Ja, und dann nennt das Ampelsystem.
Mhm.
Auch ein emotionales Ampelsystem gibt es ja auch.
Ja.
Und du hast auch eine Nachbesprechung, ein bisschen Aftercare auch. Du redest darüber, was passiert ist, wie man sich gefühlt hat.
Ja.
Und deswegen, ja, man kann Leuten erlauben, einzuschlagen, aber da geht es um Erlauben. Du hast dann erst die Erlaubnis gegeben.
Ja. Dass jemand in deinen Raum eingedrungen, weil du ihn darum gebeten hast.
Und deswegen macht also...
Deswegen darfst du ja Leute in deinen Raum einladen.
Deswegen macht Consent auch einfach Sinn. Und wenn wir das jetzt auf emotionale Sachen weiterbeziehen, oder? Wäre dann der nächste Schritt. Ja, wie kann ich emotional in jemandes Raum eindringen? Und dein Raum ist ja eigentlich deine emotionale Verfassung.
Ja.
Und deine emotionale Verfassung wird verändert, beispielsweise durch Beleidigung, aber auch durch Kritik. Mhm. Und auch durch Kommentare.
Ja. Unnötige Kritik, zum Beispiel, die keinen Vorteil bringt, die kein Wachstum bringen kann. Sachen, die du nicht ändern kannst, Sachen, die auch niemandem was angehen, weil sie niemanden belästigen.
Ja. Und
es macht keinen Sinn, die Form der Ohren von einer Person zu kritisieren.
Oder auch tatsächlich das Gewicht.
Ja.
Macht keinen Sinn mehr, um zu sagen, du siehst fett aus.
Okay.
Und weiter? Was soll die Person damit? Ich mag deine Brille nicht.
Und das, auf welche Art dringt die Brille einer anderen Person in deinen Raum an? Warum musst du das?
Warum fühlst du das Bedürfnis, das zu kommentieren? Warum?
Außer die Person hat dich gefragt, dann hat sie dir den Raum gegeben, in ihren Raum einzudringen. Und dann warst du gefragt. Aber wenn du es ungefragt, muss es nicht sein.
Und auch ungefragt heißt auch beidseitig. Ich kann auch fragen, möchtest du meine Meinung zu deiner Brille hören?
Ja.
Eine Person kann Nein sagen und Nein sollst du akzeptieren. Mhm. Auch darf ich dich nach etwas fragen, auch wenn es persönliche Sachen sind. Mhm. Wenn doch wieder jemand hat auch, also genauso hat ja auch jemand kein Anrecht auf Informationen über dich. Also außer die Polizei teilweise.
Ja, teilweise auch nicht.
Teilweise auch
nicht. Du musst dich ja nicht selbst belasten.
Ja, ja, aber ich meinte, wo kommen sie denn her?
Da du dich nicht selbst belassen musst, musst du die Frage, so viel ich weiß, nicht mehr beantworten, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Ja, ja. Also generell auch wirklich, keine Ahnung. Du siehst so traurig aus, was ist denn los?
Ja. Natürlich ist das jetzt fürsorglich, aber die Frage ist, ich weiß nicht, bei Fürsorge finde ich, ist es teilweise was anderes, weil das hat ja ein. Es ist ein vorsichtiges, sollte ja ein vorsichtiges Eindringen in den Raum von einer Person sein, wo sie die Möglichkeit hat, das abzuwehren. Weißt du, was ich meine? Das ist wie so eine Hand ausstrecken in den Raum. Wenn die andere Person dann ihre Wand hochzieht, dann kannst du zurückgehen.
Okay, kann ich das nicht einfach anders formulieren mit, wie geht es dir? Und die Person sagt, mir geht es gut. Und dann kannst du sagen, sicher?
Ja.
Also ich muss ja nicht, ich muss ja nicht kommentieren, du siehst so traurig aus. Das ist der Teil der... Ja, vielleicht nicht nötig ist.
Ja.
Naja, dazu. Heißt auch wiederum, dass man schon darüber nachdenken sollte, mit was, über wen man auf was anspricht und mit was man über jemanden redet. Und welche Kommentare wirklich nötig sind. Und ich muss dazu auch sagen, das führt wieder zurück zu, auf was man sich im Alltag konzentriert. Ja. Und oft, tut mir leid, ist mein innerer Monolog und konstante Kritik oder Wertung von Sachen um mich herum. Und es sind Kleinigkeiten wie wirklich schmutzig hier. Schmutzige Haare. Siehst ungewaschen aus. Was kaufst du da? Wo kommst du denn her? Weißt du, wirklich so, wenn ich an der Kasse stehe. Das
sind ständig Sachen, da vermeidet man seinen eigenen Raum.
Ja, auch besonders, wenn ich an der Kasse stehe. Und das sind Sachen, da rede ich oder da denke ich drüber nach, ohne eigentlich in mir selbst zu sein.
Ja.
Oder auch ich finde auch, das wäre jetzt nämlich mal die Frage, was heißt es eigentlich gedanklich, in mir selbst zu sein oder emotional?
Mhm.
Und das kann ja heißen, über mich nachdenken. Ja, aber das kann auch einfach heißen, mal nicht spezifisch Tag zu träumen.
Ja.
Was übrigens eine Sache ist, die wir fast nie mehr machen, also als Erwachsene. Weiß nicht, wann ich normalerweise Tag träume, man gibt sich die Zeit nicht. Und als Kind habe ich das ständig gemacht.
Ja.
Über Sachen nachzudenken.
Natürlich geht man in Wartesituationen gerne an sein Handy und ist dann da, konsumiert irgendwelche Medien, aber man kann ja auch mal versuchen, also das heißt nicht, dass man das immer machen muss, aber ein bisschen mehr bei sich zu bleiben.
Ja.
Mal wieder ein bisschen, das ist eine andere Form von Selfcare, sich Zeit zu geben für sich, bei sich.
Oder am Handy zusammen, beim Kacken.
Ja.
Oder in der Kasse.
Ja.
Ach, besonders, ich finde besonders in Wartesituationen, in Situationen, wo du nichts tust, ist es sehr verlockend, sich zu entfernen aus der Situation.
Mhm.
Nicht in dem Moment zu sein.
Ja.
Und im Moment zu sein, heißt eigentlich nicht, den Moment auseinanderzunehmen.
Mhm. Nee. Aber ich fand, also für mich war es irgendwie nett, darüber nachzudenken, dass wenn ich quasi in den Raum von anderen Leuten, auch wenn ich nur gedanklich dort eindringe, meinen Raum verlasse.
Ja.
Und meinen Raum verkommen lasse. Und es ist irgendwie, warum soll ich denn meinen Raum in meinem Leben verkommen lassen? Es ist so, ist der einzige Raum, den ich habe, sozusagen.
Es ist so, also auch bei, ich weiß nicht, viele Leute wollen ja absolut nicht über sich nachdenken und wollen sich ja auch aktiv betäuben, um nicht in ihrem Raum zu sein, wenn wir es mal so sagen wollen.
Mhm.
Und das, ich finde, da hilft die Raummetapher zum Beispiel auch, weil das sind oft Leute, die haben ihren Raum so verkümmern lassen, dass sie da eigentlich nicht wieder sein wollen.
Ja, die waren da jahrelang nicht.
Oder haben da jahrelang nicht aufgeräumt.
Es ist dann viel Aufwand, dort zurückzukehren.
So ein bisschen messy.
Ja.
Alles liegen lassen, alles angesammelt, nichts rausgeworfen, nichts ausgemistet. Immer alles in seinen Raum reingeschmissen.
Das ist ganz viel Schmutz.
Ganz viel Müll.
Ja.
Ist ja auch so ein Ding, eigentlich mal sich zu überlegen, was trage ich eigentlich die ganze Zeit mit mir rum? Was habe ich eigentlich die ganze Zeit in meinem Raum? Kann ich das nicht mal loslassen? Ist es nicht Zeit, das gehen zu lassen?
Ja.
Und auch dann, also ich fand besonders die Idee, wie möchte ich eigentlich, wie mein Raum aussieht? Und auch teilweise, wenn du jetzt deinen Körper als deinen Raum nimmst, wie möchtest du eigentlich aussehen?
Ja.
Und auch tatsächlich, wie möchtest du aussehen, losgelöst von gesellschaftlichen
Normen?
Ja, also auch also wirklich nicht.
Magst du Jeans und T-Shirt?
Ja, magst du Jeans und T-Shirt? Auch wirklich die, ich weiß nicht, ich fand das sehr schwierig, mich zu fragen, mag ich Hosen?
Ja.
Auch als Mann bist du ja gewohnt, Hosen zu tragen. Du hast irgendeine Form von Hose, nur mag ich Hosen.
Aber tatsächlich, wenn du in einer Welt lebst, in der keine Person in deinen Raum eindringt, im Sinne von, dass sie sich ein Urteil über dein Aussehen erlauben darf, wie würdest du dann aussehen? Und selbst wenn du das nicht in der Realität ausführst, wenn du dich nicht traust, weil du dich unsicher fühlst.
Oder weil es nicht geht, in ja, deinem Job, kann in deinem ja auch Beruf. Sein. Wir haben ja leider wird es ja gereguliert.
Aber einfach mal also sich länger damit kann man sich ja auch in Wartezeiten beschäftigen. Würde ich gerne machen?
Was da ganz gut noch mit reinpasst, wenn wir gerade in dem Kontext von Aussehen sind oder auch von Norm, wenn wir das Wort Norm mal ansprechen. Es gibt ja dieses Gefängnishof-Szenario. Die soziale Gesellschaft kann man auffassen als ein Gefängnishof. Nur, dass wir gleichzeitig Gefangene und Wärter sind. Wir gucken die ganze Zeit, dass jeder alles richtig macht und sind trotzdem dadurch ja auch gefangen. Also wir urteilen über andere und wir werden beurteilt.
Mhm.
Und wenn man das mal lässt, da rausgeht, wenn man nicht Teil davon sein möchte, auch nur vom Urteil. Also das macht dich ja wenigstens, also auch bist du, wenn du dich aus diesem Hof rausnimmst, wenn dir egal ist, was andere Leute denken, dann befreit es dich ja.
Auch wenn du weniger urteilst, nimmt das teilweise auch die Kraft von anderen Leute Urteil.
Ja, auch wenn du jemandem sagst, auch dir, also wenn du in dir selbst auch dir sagst, die Person hat mich nicht zu beurteilen, auch wenn du es nicht laut sagst und sagst, ich kann Anrecht, mich zu beurteilen, ich muss diese Kritik nicht annehmen.
Ja.
Ich kann mich davon distanzieren.
Mhm.
Auch nimmt es auch so ein bisschen die Frage weg, keine Ahnung. Wie muss ich eigentlich aussehen? Mhm. Muss ich fit sein? Ganz ehrlich.
Ja.
Und fit impliziert ja immer den perfekten Körper.
Ja.
Mag ich das eigentlich, Sport zu machen? Mag ich das eigentlich, so viel Sport zu machen?
Diese Art von Sport.
Ja. Was für Bewegung mag ich eigentlich? Was esse ich eigentlich gerne? Wann esse ich eigentlich was gerne? Möchte ich das gerade essen?
Ja.
Und es sind viele, viele Kleinigkeiten. Auch wirklich, dann nochmal die Frage, was möchte ich eigentlich für Kleidung tragen? Wie sehe ich mich?
Mhm.
Wie sehe ich meine Haare eigentlich? Wie sehe ich, und so weiter. Ich finde, das ist wirklich mal eine Frage, die hat man sich mal gestellt zu haben. Auch wo möchte ich eigentlich sein?
Ja.
Also, ich finde diese
allein als Gedankenexperiment.
Die W-Fragen, wer, wie, was, warum.
Mhm.
Ist ja mal eine gute Frage, das durchzugehen, das mal reflektiert zu haben. Wo ist eigentlich, wo und wie sehe ich meinen Platz in der Welt?
Auch wenn man mal seinen Raum, also wenn man mit seinen Gedanken spielt und seinen Raum mal einrichtet, wenn man sich das wie ein Zimmer vorstellt, was ist da so, was passiert da so, was mache ich da?
Oder auch wie eine Welt.
Ja.
Löst dich mal von einem Zimmer.
Ja.
Fang mal mit einem unendlich großen, also Wohnzimmer an.
Ja.
Wie richtest du das ein? Was ist da? Was siehst du da? Was ist dir wichtig, was da drin ist?
Mhm.
Und dann, was machst du da? So ein bisschen wie deine kleine Lizzie McGuire-Figur in deinem Kopf. Was macht die gerade? Ist eh interessant. Wenn du mal wartest an der Kasse, frag dich mal, was macht diese kleine Person in meinem Kopf gerade? Mhm. Ist eine Form von Tagträumen. Wirklich, wann hat man denn zuletzt wirklich geträumt? Auch dieses sinnlose Nachdenken mache ich richtig selten. Ich arbeite auch, wenn ich in meinem Kopf oft an was arbeite, auch wenn das was Kreatives ist, ist es oft sinngebunden.
Ja.
Also ich denke dann etwas weiter. Ich bin immer in einem Prozess drin. Mhm. Ich denke dann entweder über Uni nach, ich denke über ein kreatives Projekt nach, ich reflektiere Arbeit, die passiert ist. Ich bin nicht einfach nur mal am Tag träumen.
Mhm.
Und sich mal zu gestatten und produktiv gedanklich zu sein. Und diese ständige Produktivität.
Ja.
Kein Gedanke soll verschwendet sein. Verschwende mal einen Gedanken. Wir verschwenden Zeit so oft.
Ja. Und ja, also Zeit mit Serien und Filmgucken verschwenden können wir sie auch mit unseren Gedanken verschwenden.
Ja.
Das ist ja eigentlich nicht so verschwenden. Das ist ja eigentlich dich selbst kennenlernen.
Ja. Und dann also auch wirklich dieses Irrationale, wie sehe ich mich eigentlich, wenn ich mich als alles sehen könnte?
Mhm. Ja.
Egal, ob es möglich ist oder nicht.
Manche Sachen sind ja nur nicht möglich, weil wir denken, weil wir uns das nicht zulassen. Weil, also viele Sachen sind schon möglich, nur wir haben uns in so eine Rolle reingedrückt oder reindrücken lassen auch. Und weiß nicht, wenn man mit seinen Gedanken ausbrechen kann, kann man das ja irgendwann auch mehr verwirklichen, wenn man das möchte.
Und dann, naja, ich finde die ständige Frage, wenn du deine, also auch wenn du mit deinem Raum zufrieden bist, wenn du deinen Raum magst, wenn du deinen Raum heiligst irgendwo,
mhm.
dann stellst du dir auch vielmehr die Frage, welches Recht habe ich eigentlich gerade wann, in jemand anderes Raum einzudringen und wie?
Ja.
Und darf ich das? Habe ich ein Anrecht darauf? Habe ich ein Anrecht darauf gerade, auch Kleinigkeiten, habe ich ein Anrecht, jemanden anzusprechen? Auch habe ich ein Anrecht darauf, auch einer anderen Person, also wirklich anderen Personen ein Kompliment zu machen.
Mhm.
Ist eine Kleinigkeit. Ist nett, definitiv nett, aber dass du dich vorher fragst, wie nimmt die Person das auf? Welche Beziehung habe ich zu der Person? Sind Kleinigkeiten. Das sind ja einfach diese, dass du dir so ein bisschen einen Filter mal einbaust.
Mhm. Ja. Ich wollte eben noch irgendwas anderes sagen. Ach so, ja. Wenn du mit deinem Raum zufrieden bist, dein Raum schön ist für dich, dann bist du auch mehr im Einklang mit dir. Das klingt, also ist jetzt irgendwo offensichtlich, aber wenn du in deinem Raum arbeitest, kommst du mehr zu einer inneren Ruhe.
Und da gehört auch teilweise, finde ich, zu überlegen, was für eine Person bin ich eigentlich und warum? Wie bin ich zu der Person geworden, die ich bin? Und das sind so Fragen, ich finde, dann geht man mal durch. Was sind meine Eltern für Menschen? Was waren meine Großeltern für Menschen? Was war deren Lebensgeschichte? Wie hat die Person geprägt? Und wie hat es wieder mich geprägt?
Mhm.
Was haben meine Eltern zu welcher Zeit eigentlich gemacht? Wie war deren Leben? Was haben die durchgemacht? Was für Ereignisse haben die geprägt? Weil die Ereignisse, die geprägt haben, haben mich geprägt.
Ja.
Und andere Menschen in meinem Leben. Ich finde, das sind die großen Fragen. Wenn du nicht deine Familie mal nachverfolgt hast,
ja,
ein bisschen diese emotionale Ahnenforschung betrieben hast.
Deine Lebensgeschichte auf die emotionale Art.
Was war meinen Eltern wichtig in meiner Erziehung? Und wie wurde das umgesetzt? Und wie habe ich das aufgefasst? Was hat mir gefehlt? Was hätte man verändert? Wie würde ich das gerne in der Zukunft verändern? Zu welchen Menschen hat es mich gemacht? Warum habe ich welche Eigenschaften?
Ja, also im Negativen und im Positiven. Also auch für was bin ich dankbar? Was hätte besser laufen können?
Ja. Warum stört mich was? Warum, auch wenn man sich in der Beziehung wiederfindet, warum reagiere ich so, wenn mein Partner dies und jenes macht? Ich finde, es sind wirklich, wirklich kleine Sachen. Und es hat eine große Auswirkung, sich wirklich zu verstehen, ermöglicht dann mir ja auch, ich finde, das bedeutet ja irgendwie, seinen Raum aufzuräumen, reflektieren, sich zu fragen, warum auch dann wieder auch auf die größere Ebene zu gehen, warum ist meine Gesellschaft, wie sie ist?
Mhm.
Was machen wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Warum sind uns Sachen wichtig? Und sind mir die gleichen Sachen wichtig? Und diese Form von Aufräumen hilft dir ja dann auch wieder, ein aktives Leben zu leben und ein Leben aktiv zu gestalten. Auch wenn ich weiß, keine Ahnung, blödes Beispiel oder einfach ein Beispiel, warten macht mich wütend.
Mhm.
Stimmt bei mir nicht. Bin sehr geduldig. Sagen wir, warten macht mich wütend und ich frage mich dann, warum macht es mich so wütend, auf jemanden zu warten? Warum ist das so schlimm für mich? Auf wen habe ich überhaupt schon oft gewartet? Warum fand ich das so schlimm? Solche Sachen. Lohnt sich mal durchzugehen.
Ja.
Dann verstehe ich nämlich auch, Deswegen macht es mich so wütend. Sollte mich das dann überhaupt noch wütend machen? Hast du das verstanden? Dann hast du aktiv, kannst du der Situation gegenüberstehen.
Ja.
Und du kannst auch jemandem, auch wenn du auch alleine schon den Punkt zu wissen, warten macht mich wütend, ist ja schon ein Schritt weiter, als zu sagen, irgendwas macht mich wütend, ich weiß nicht, was es ist.
Ja.
Und so geht es ja vielen Leuten. Es ist dieses, deine Gefühle zu erforschen und von da zu gehen, woher kommen meine Gefühle? Und dann zu wissen, und woher kommt das, was die Gefühle auslöst?
Mhm.
Denn wenn ich mich das nie gefragt habe, dann bin ich einfach wütend, dann bin ich fremdgesteuert, dann steuert mich mein Unterbewusstsein.
Mhm.
Auf so eine komische Art.
Ja.
Ja. Und dann reagiere ich, indem ich diese Wut einfach an irgendjemandem auslasse, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue und warum. Dann bin ich, sobald ich das tue, bin ich ja wieder in jemand anderes Raum, dann bin ich nicht in meinem.
Mhm.
Ja. Ist Bass hier. Ist Space. Ich weiß nicht, ich fand das Raumkonzept, also für mich persönlich auch einfach hilfreich. Und das hat nochmal auch tatsächlich sich zu fragen, was für ein Anrecht habe ich eigentlich, auf welche Arten, in wessen Raum zu sein.
Aber ich finde es auch gut, sich häufig zu überlegen, einfach mal, bin ich gerade in meinem Raum?
Ja. Bin ich gerade in meinem Raum? Und falls nicht, was mache ich in jemand anderes Raum? Auch wirklich, was mache ich da gerade? Was versuche ich da gerade zu machen? Weil ich finde, es sind Kleinigkeiten, durch dieses, wenn wir wieder auf dieses Wärtersystem zurückkommen, also Gefangener- und Wärtersystem auf dem Gefängnishof, dann Kleinigkeiten und kleine Kommentare sind oft dazu da, Leute ihren Platz reinzurücken. Weil ich es gewohnt bin, an meinem Platz zu sein in der Gesellschaft, wenn ich jemandes Gewicht, also zum Beispiel, wenn wir das mal auf die Body Positivity Sache bringen, wenn wir das mal über Gewicht machen würden. Wenn ich jemandes Gewicht anspreche, dann möchte ich eine Person darauf hinweisen, dass sie an ihrem Gewicht arbeiten soll.
Mhm.
Auch wenn ich das Gewicht von der Person lobe. Gleiches Ding.
Ja.
Wenn ich sage, wie schön, wie dünn du bist, sage ich einer Person, es ist gut, dass du dünn bist. Dünn sein ist wichtig, weil ich mir selbst so sehr sage, dünn sein ist wichtig. Oder dick sein ist so falsch. Und dann sorge ich ja eigentlich auch dafür, dass ich jemand anderen in die Bahn rücke, in die mich auch andere Leute rücken. Andere Leute haben mir ja auch gesagt, dünn sein ist wichtig.
Mhm.
Fit sein ist wichtig. Schlank sein. Und auch generell Attraktivität. Und da ich in diese Bahn gedrückt würde, drücke ich jemand anderen in diese Bahn. Und so geht es weiter.
Ja. Aber du, dadurch, dass du dir ein Urteil über die andere Person erlaubst, setzt du sie auch in Bezug auf dich irgendwo herab oder herauf.
Ja, ja, du schätzt dich dann ein und du sagst...
Nee, aber du kommunizierst ja zum Beispiel, wenn eine Person dicker ist dazu und du kommunizierst das, dann sagst du ihr indirekt auch, also ich bin der Meinung, ich bin besser als du und die Gesellschaft auch.
Ja, und machst dir aber auch selber Druck und Stress, weil du sagst der Person auch, ich will nicht sein wie du und sagst dir selbst, ich will nicht so sein.
Mhm.
Das ist nicht nett. Beiden gegenüber nicht.
Nee, das hilft niemandem.
Nee. Das ist doch am Ende, wenn du das gesagt hast, ist doch niemandem geholfen.
Nee, mir geht's keinem besser mit.
Nee. Dir geht's nicht besser, weil du machst dir selber Stress.
Ja.
Auch wenn du dir sagst, ich darf nicht so sein.
Ja.
Warum denn nicht? Also auch wirklich, wenn man drüber nachdenkt, warum ist es schlecht, dick zu sein?
Ja.
Viele Leute sagen, die Gesundheit. Das stimmt, soweit ich weiß, teilweise nicht.
Nee. Also wenn du zumindest irgendwo ausgewogen ist und dich noch bewegst, also auf deine Gesundheit achtest, aber die muss ja nicht auf die, also du musst es ja nicht auf die ästhetische Art machen. Also die nach der Norm ästhetisch ist.
Dick heißt oft Normalgewicht.
Ja.
Also ich finde, meine Definition von dick, mit der ich sozialisiert wurde, heißt normales Gewicht.
Ja.
Normales Gewicht ist oft dick.
Ja. Ja, und damit ist man nicht unbedingt ungesund. Und auch wirklich, niemand hat eigentlich das Recht darüber, sich ein Urteil zu erlauben, ob dein Körperumfang für dich ungesund ist.
Beziehungsweise der Körperumfang von jemand anderem für dich ungesund ist, ja.
Ja.
Ja. Warum denn? Das ist doch nicht dein Körper. Warum bist du bei jemand anderes Körper unterwegs?
Ja.
Das hat dich eigentlich nicht zu interessieren.
Nee.
Und du kannst dich selbst fragen, wie möchte ich sein, aber nicht in Bezug zu jemand anderem.
Nee. Natürlich kannst du, wenn du das Gefühl hast, dass dein Partner, also immer dicker wird und sich nicht bewegt und also absolut ungesund ist und das teilweise eher einen emotionalen Grund hat und damit irgendwo ein Loch in einem gefüllt wird. Und da vorsichtig nachzufragen und da Fürsorge zu zeigen, ist was anderes. Aber irgendeine Person, die du nicht kennst, oder die du wirklich wenig kennst, die dich nicht gefragt hat, da hat das, hast du da nichts verloren.
Und wenn wir das jetzt mal generell auf so eine Marie Kondo-Art betrachten wollen würden, ja. Wenn du alles in deiner Wohnung und alles in deinem Leben mal aufhebst, emotional und auch mental, und sagst,
in deinem Raum
bringt es mir, also does it spark joy, bringt es mir Freude.
Ja.
Und wenn nicht, hat es da ja eigentlich nicht zu sein. Und das sind, also eine kleine Übung wäre mal, also wie wir es letztens wirklich mal, nimm irgendwas, einen Alltagsgegenstand, den du oft in der Hand hast oder auch was du oft isst, nimm mal eine Banane in die Hand. Guck dir die Banane an und frag dich, mag ich Bananen? Mag ich Bananen eigentlich? Für was mag ich Bananen? Wann mag ich Bananen?
Was an Bananen mag ich, was an Bananen mag ich nicht?
Ja, mag ich die Farbe Rot?
Ja. Das ist wirklich mal richtig Schritt für sich zu legen. Das ist vielleicht ein banales Beispiel, aber
darum geht's.
Erstens, das ist einfach und du übst daran, Schritt für Schritt zu überlegen, was du daran magst, was du nicht daran magst, wann du das magst, wie oft du das magst. Und du lernst, diese Fragen dir zu stellen, die zu reflektieren und dann kannst du das auf weitere Situationen übertragen.
Und naja, also für uns ist das gerade auch so ein bisschen der Anfang von einem Prozess. Also ich habe viele Sachen davon emotional zumindest schon gemacht, aber in meinem physischen Raum habe ich mir eigentlich richtig selten die Frage gestellt, mag ich das überhaupt?
Ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, mehr in die minimalistische Richtung zu gehen, weil ich dachte mir, das ist einfacher. Da habe ich nicht viel Kram, das ist leicht, das sauber zu halten, das verschwendet nicht meine Zeit sozusagen, das verschwendet nicht meine Energie. Und dann ist die Frage, mag ich das? Finde ich das schön?
Finde ich das sogar schön, ja.
Das ist ein Prozess.
Ja. Ist auch was, ich finde, das ist so ein kleiner Check-up, so ein kleiner Check-in. Ist ja auch dieses in sich selbst sein, ist ja so ein kleiner Check-in. Wie geht es mir gerade? Was mache ich gerade? Meditativ passiert es übrigens sehr viel über die Atmung, dass du dich auf deinen Atem mal konzentrierst, in dich centerst, mal so ein paar tiefe Atemzüge machst, um in deinem Moment anzukommen, in deinem Körper auch mal anzukommen. Auch dich zu fragen, was macht mein Körper gerade, ist auch so eine Frage.
Ja, es ist für so einen Moment gut, aber ich finde wirklich, wenn man emotional und geistig so oft seinen Raum flieht.
Nee, um überhaupt mal deinen Raum, um da reinzukommen und dann, wenn du dich mal kurz beruhigt hast von dem, was um dich vorgeht, dann mal wirklich mal geistig, also dich mit dir selbst zu beschäftigen.
Ja. Also ich persönlich fliehe meinen Raum oft, ich springe von anderem Ort zu anderem Ort oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und das nicht zu tun, ist, weiß ich, das erzeugt so eine seltsame Form von Ruhe in einem irgendwann.
Ich fand Tagträumen komischerweise bahnbrechend. Ich fand Tagträumen wirklich, ich habe das so lange nicht gemacht, es ist mir nicht aufgefallen, dass ich nie Tagträume, und das wieder zu tun, entspannt mich. Also wirklich mal einfach sinnlos Tag zu träumen, entspannt mich.
Ja. Es gibt dann so ein, weiß ich, hier plötzlich mehr Ruhe.
Ich habe auch so eine Art von kindlicher Freude, die ich schon lange nicht mehr hatte.
Ja.
Und ich glaube, also wenn ich das geübter wäre, vielleicht kann ich wieder kindlich spielen.
Hm.
Vielleicht erlaube ich mir Fantasie auf diese nicht sinnstiftende Art.
Mhm.
Und das klingt dumm, aber viele Leute sagen auch, das ist sehr entspannt. Also ich dachte, da gibt es auch Studien zu, wie das gesund ist. Auch viele Leute, viele Erwachsene sagen auch, dass sie davon profitieren, mit Kindern zu spielen.
Ja. Definitiv.
Ja, ich glaube, das war's.
Ja, ich denke.
Ja. Ja, dann noch einen schönen Tag. Folgt uns. Ne, das sagen wir sowieso. Wir haben noch ein Outro. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und folgt uns auf Instagram unter
Lena und Leon.
Gebt uns Fragen, Feedback, Anmerkungen.
Ich habe nicht aussprechen dürfen.
Okay.
Lena und Leon Podcast. Alles mit Unterstrich.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Okay. Bye.
Bye.